Hi, mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit Katja Waldhauer. Katja ist Deeskalationstrainerin und kennt sich sehr gut aus mit Gefühlen. So, hast du alles?
Ja, ich hätte gerne Wasser. Wenn es reicht.
Das sieht wieder so wenig aus.
Das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf mich. Aber ich habe dir noch Schokobox hingelegt.
Okay, alles klar, danke sehr.
Und ich kann
aber während des Lebens so schnell, also schlecht essen, ne? So Schokobons, die machen solche Geräusche dann.
Ja, aber wir sind ja hier unter uns.
Ja, selbstverständlich. Okay, alles klar. So, warte, ich bin sofort soweit.
Ich kann dir ja schon mal eine Frage stellen, Katja.
Bitte.
Also, wenn ich dir jetzt am liebsten eine reinhauen würde, wäre ich da bei dir an der richtigen Adresse?
Okay, also ich würde jetzt mal verneinen. Ich glaube, prinzipiell ist niemand, der mir am liebsten eine reinhauen möchte, bei mir an der richtigen Adresse.
Warum? Haust du sofort zurück?
Ja, sofort. Nee, also ich glaube, wenn du mir jetzt eine reinhauen wollen würdest, dann würde es ein bisschen auf dein Erregungslevel ankommen, wie ich damit umgehen würde. Also es könnte sein, dass ich sage, warte kurz, Vanessa. Was genau ist das Problem? Also warum rege ich dich gerade so auf? Ja, was mache ich gerade falsch? Das könnte durchaus sein, dass ich das frage. Wenn du schon sehr nah vor mir stehen würdest und
ich habe auch lange Arme, ne?
Und die, okay, alles klar, dann brauchst du gar nicht so nah vor mir stehen. Aber wenn du zu nah für meinen Geschmack vor mir stehen würdest, also in einem Distanzbereich, den ich als gefährlich befinden würde, würde ich gehen sofort. Also das heißt, an der richtigen Adresse ist immer die Frage, ne? Also was möchtest du?
Du würdest aber nicht zurückhauen.
Nee. Also es kommt darauf an, ob ich mein Leib und Leben verteidigen müsste.
Haut man als Deeskalationstrainerin nie zurück?
Entschuldigung, aber das ist wirklich eine gute Frage. Nein, natürlich nicht. Ja. Also ich bin die, die den Leuten versucht zu vermitteln, wie Eskalationen A, entweder nicht entstehen oder B, zu lösen sind ohne Einsatz körperlicher Gewalt. Das wäre sehr schön, wenn das klappen würde auch. Klappt auch meistens.
Ich merke mir mal die Frage für gleich, wann denn eine Deeskalationstrainerin doch zurückhaut.
Ja.
Aber zunächst, erinnere mich gleich daran.
Unbedingt.
Aber zunächst möchten wir dich vorstellen. Mhm. Ich möchte dich vorstellen.
Sehr gerne.
Katja Waldhauer. Mhm. Alter?
44. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich will immer 43 sagen, aber es ist tatsächlich...
Ich finde, es verschwimmt auch so mit den Jahren. Ne? Ich muss dann auch immer nachdenken und denken,
mit 16
wie alt bist du denn? Bist du ich bin erst 43.
Bist du 43?
Ich bin Jahrgang 78. Was haben wir für ein Jahr?
Muss ich das jetzt ausrechnen? Wir haben 21, 78. Wann bist du geboren?
Ja, 78, habe ich doch gerade
gesagt. Ja, welcher Monat, also, schätze ich. März. Dann bist du jetzt... 43?
Ja, 43,
ja,
ne?
43, ja, genau. Okay. Gut, das wäre schon mal geklärt.
Okay, und du bist von Beruf?
Also ursprünglich gelernt Ergotherapeutin. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Und jetzt bin ich mittlerweile selbstständig als Trainerin, also Deeskalationstrainerin. Das hört sich jetzt immer so, das ist so eine Litanei jetzt, ne? Achtung. Also Deeskalationstrainerin, systemische Antigewalttrainerin, Fachcoach für Mobbingprävention und Intervention. Und Referentin und Dozentin für heilpädagogische Sensibilisierungen, so möchte ich das mal nennen.
Was sind heilpädagogische Sensibilisierungen?
Das heißt, ich bin zum Beispiel gebucht von, ich weiß gar nicht, sagt man eigentlich gebucht als Trainerin? Fällt mir gerade mal auf, hört sich irgendwie komisch an. Bist du gebucht als Coach?
Ich werde beauftragt.
Beauftragt.
Na, ich bin ja auch kein Coach. Also manchmal komme ich in so Coaching-Situationen oder es wird tatsächlich Coaching angefragt. Ich sage dann immer, ich bin kein ausgebildeter Coach. Und dann sagt der andere, ja, aber du bist die Richtige für mich. Und dann sage ich, gut, okay, ich will es dir nur mal gesagt haben.
Okay, alles klar. Und dann sagst du nachher, vielen Dank, dass du mich beauftragt hast. Und nicht vielen Dank, dass du mich gebucht hast.
Buchen tut man doch nur Künstler, oder? Ja, genau. Wenn ich auf eine Bühne trete und also wenn ich jetzt so als Keynote-Speakerin, man kann mich auch als Keynote-Speakerin buchen, also wenn ich da gebucht, da finde ich, ist es eine Buchung, also es ist auch ein Auftrag, aber da ist es doch eher eine Buchung.
Mhm, okay.
Aber ansonsten werde ich halt beauftragt und ich werde ja auch immer, weil ich finde, der Auftrag, also man verfolgt ja auch einen bestimmten Auftrag, es hat ja auch immer einen...
Stimmt.
Ein Ziel. So, stimmt. Also es gibt ein zum Beispiel ein Problem und das gilt es zu lösen. Mhm. Gut, man stellt dann oft im Laufe des Prozesses fest, dass das nicht das Problem ist, sondern
das ist ein ganz anderes. Das kenne ich auch.
Na, aber also es gibt jetzt erstmal eine Fragestellung, ganz neutral formuliert, und da erwartet der Gegenüber erwartet da jetzt Unterstützung.
Stimmt. Okay, also, dann ist es so, dass ich, also um mal den Bogen wieder zurückzuschlagen zum Thema heilpädagogische Sensibilisierungen, beauftragt werde von heilpädagogischen Einrichtungen, also das können Kindertagesstätten, das können Wohnheime, Werkstätten für psychisch kranke oder behinderte Menschen sein, die Probleme haben mit bestimmten Klienten, Bewohnern etc. und da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zugang zu bestimmten Verhaltensweisen haben. Und da tauche ich dann auf und versuche gemeinsam mit den Mitarbeitern da vor Ort zu erarbeiten, wie das leichter, besser und schöner gelingen kann. Ich glaube, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. So.
Habe ich verstanden, so im Groben, worum es geht. Ich würde gerne zum Anfang mal zurückspringen, also zum Anfang deines beruflichen Weges, Ergotherapeutin. Jetzt mag das vielleicht eine doofe Frage sein, aber was tut man denn so als Ergotherapeutin?
Das ist gar keine blöde Frage, weil das nämlich ganz viele Leute echt nicht wissen, was ganz erstaunlich ist, weil Ergotherapie fast genauso oft verschrieben wird vom Arzt wie Physiotherapie oder Logopädie.
Also Physiotherapie, weiß ich, was dann da passiert. Nee, ich habe da irgendwie ein Gebrechen und dann
passiert. Arm kaputt? Ja.
Und dann drückt er an mir rum. Mhm. Oder oft muss ich dann leider auch Übungen machen, aber danach wird's besser. So. Also es gibt Probleme in der Mechanik und danach wird's besser. Mhm. So. Und Logopädie weiß ich auch. Das sind die Sachen mit Sprache und Schlucken. Mhm. Aber Ergotherapie?
Mhm. Also Ergotherapie. Also der Sinn der Ergotherapie ist immer, eine größtmögliche Selbstständigkeit im alltäglichen zu erlangen oder wieder zu erlangen. Nach zum Beispiel, also es gibt verschiedene Bereiche, in denen Ergotherapeuten eingesetzt sind. Also zum Beispiel in der Neurologie, da habe ich auch jahrelang gearbeitet.
Schlaganfall,
Schädelhirntrauma, Querschnitt, Tauchunfälle, MS, Parkinson, also wirklich alles an neurologischen Erkrankungen, was man sich so vorstellen kann und was zu einer Einschränkung der Fähigkeiten führt. Ja.
Der motorischen und Fähigkeiten.
Auch der motorischen Fähigkeiten, aber auch der kognitiven Fähigkeiten. Also das heißt, wir machen auch Gedächtnistraining, Aufmerksamkeitstraining, solche Dinge. Und das Ziel ist immer, wie gesagt, größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag wieder zu erlangen oder auch im Arbeitsbereich. Also das heißt, wir machen auch Hilfsmittelanpassungen, zum Beispiel in Arbeitssituationen. Ja? Also jemand hat einen Arbeitsplatz, den er so aufgrund eines Schlaganfalls oder eines Querschnitts etc. nicht mehr nutzen kann. Dann gehen wir dahin und sagen, okay, also derjenige braucht, um seine Arbeit wieder verrichten zu können, Hilfsmittel XYZ, zum Beispiel einen höhenverstellbaren Tisch, ein Helping Hand, wo er seine Akten mit aus dem Regal ziehen kann und so weiter. Also sowas, für sowas sind wir auch zuständig. Es ist auch so, dass wir, genau wie Physiotherapeuten auch, an der Motorik arbeiten und an der Funktion. Aber die Physiotherapeuten sagen, okay, wir möchten, dass der Patient den Arm wieder endgradig strecken kann, zum Beispiel, ja, dass der Ellenbogen wieder wirklich lang ist. So. Wir sagen, ja, das wäre natürlich schön, aber erstmal sorgen wir dafür, dass wir mit dem Patienten daran arbeiten, dass er sich zum Beispiel den Pulli wieder über den Kopf ziehen kann. Ja, also es ist immer in Verbindung mit einer alltäglichen Fertigkeit oder Fähigkeit. Und Ergotherapeuten werden auch in der Psychiatrie eingesetzt, zum Beispiel, das war ich auch. Also ich habe in der Forensik gearbeitet, in der Psychiatrie gearbeitet, im pädiatrischen Bereich.
Was macht man als Ergotherapeutin in der Psychiatrie?
Da ist es eher eine, also es ist schon fast Richtung Gestalttherapie, so ein bisschen, ne? Die Ergotherapeuten sind so ein bisschen verschrien als die Basteltanten. So. Also wenn du zu einem Ergotherapeuten sagst, ach, du bastelst doch nur mit deinen Leuten, dann hast du auf jeden Fall die Wut eines Ergotherapeuten oder einer Ergotherapeutin sehr auf dich gezogen, denn es ist Werken. Ja? Es ist Werken und Gestalten und nicht Basteln.
Das wäre ja mein Endgegner. Ne? Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund in eine Psychiatrie müsste und ich weiß, diese ganze Bastelgeschichte, das ist einfach dafür, um meine...
Werken!
Bitte. Diese ganze Bastelgeschichte ist da.
Werken.
Um meine Frustrationstoleranz natürlich und so weiter, ja. Mhm. Es wird mich in den Wahnsinn treiben und genau. Das habe ich ja jetzt schon ohne jetzt, ja.
Aber da haben wir es gebracht, ja.
Ein Problem
ja,
zu haben.
Aber da sprichst du es genau an, weil es geht natürlich genau um solche Sachen, ja. Du bist in der Psychiatrie, du hast eine Erkrankung und du hast ein Problem mit deiner Frustrationstoleranz. Genau. So. Und dann sitzt du da und dann bekommst du einen Klumpenton in die Hand und die Aufgabe ist, was zu gestalten. So. Und dieser Ton macht nicht, was du willst.
Na, Ton geht ja noch, aber Körbe flechten zum Beispiel.
Pellichrohr. Ganz klassisch. Finde ich auch furchtbar. Ne?
1,20 Meter hoch. Ne? Ich sag dir, nach 10 Zentimetern unten, da wäre also, ich schon fertig damit.
Ganz ernsthaft, ich habe da auch meine Probleme mit. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch meine Probleme damit habe und es ist auch so, dass ich während der Ausbildung mit bestimmten Werkfächern meine Probleme hatte und dass schon Dozenten dort befürchten mussten, dass die Nähmaschine zum Beispiel aus dem Fenster fliegt. Ungelogen. Also die mir gesagt haben, ich habe damals noch geraucht, Katja, steh doch bitte kurz auf und geh eine rauchen, dann kommst du wieder rein, bevor unser Inventar kaputt geht. So. Weil ich wirklich so genervt war davon. Und das auch nicht, alles davon ist auch nicht meins, aber es gibt ein paar Dinge, die sehr gut zu gebrauchen sind im Umgang, gerade mit psychisch kranken Menschen, um halt bestimmte Dinge zu erlernen. Es ist wirklich so, weil man es gut anpassen kann. Ne? Du kannst es sehr leicht schwerer machen, du kannst es sehr schnell leichter machen, du kommst gut ins Gespräch darüber, das ist schon gut. Es funktioniert gut, wirklich. Du guckst mich total, wie du mich anguckst.
Ja. Ja, ich habe Zweifel. Also ich zweifle die Sache an sich nicht an, aber...
Ich kann das auch total nachvollziehen. Es ist auf Dauer wär's auch nicht meins. Ne? Also auf Dauer wär's auch nicht meins. Ja, aber da habe ich zum Beispiel gearbeitet. In der Forensik habe ich auch gearbeitet, auch im Gestalttherapeutischen eher. Aber das war eine Holzwerkstatt, ne? Also wir haben da wirklich handfeste Dinge gebaut. Hundehütten.
Das ist ja schon eher was, solange ich nichts mit diesen kleinen Sägen, mit diesen sensiblen Sägeblättern, diesen Handsägen, ne?
Ja, furchtbar. Diese Laufsägen meinst du, oder was?
Oh.
Ja. Die ständig reißen.
Ja. Und dann wird, also das ist ja auch so eine Schuldzuschreibung, ne? Dann sagt, Vanessa, dann musst du das mal sanfter und gefühlvoller machen. Hör mal, so viel Gefühl, wie ich dieser Laubsäge hab angedeihen lassen, ja? Da hat die noch nie gesehen. Und furchtbar. Trotzdem reißt das.
Ist auch so. Ist bei mir auch so. Ich bin da auch eher ungeschickt.
Endlich sagt es mal jemand.
Also ich konnte ja mit anderen Sägen besser umgehen als mit diesen ganz feinen, pisseligen. Schon allein das Einspannen des Sägeblatts war schon immer.
Und dann kriegst du nur, da kriegst du nur ein ausreichend auf dem Zeugnis, ne? Wegen so einem Kacksägeblatt.
Ich habe das Gefühl, ja? Du bist ein bisschen traumatisiert. Kann das sein?
Und wir haben noch nicht über textile Gestaltung gesprochen.
Mein Examensfach habe ich gezogen, ne? Also wir konnten zwei Sachen ziehen und ich habe genau die gezogen, die ich nicht wollte, die ich am allerschlimmsten fand. Textiles Gestalten und Filzen. Und meine Dozentin hat neben mir gestanden und hat einen absoluten Lachanfall gekriegt und war so schadenfroh und ich habe fast geweint.
Obwohl ehrlich. Filzen, da muss man ja nicht so ordentlich sein, oder?
Doch. Bitte.
Doch, da muss
ja,
man
ja, na klar, du musst das berechnen, du musst den ganzen Scheiß, entschuldige bitte, aber wirklich, du musst das berechnen, das hat eine Schrumpfung von, ich glaube, irgendwie 40% oder was das Ganze, das muss gewalkt werden, das muss nachher eckig bleiben, du darfst keine runden Ecken machen, ich musste drei Buchumschläge filzen mit wiederkehrendem Motiv, bitteschön.
Wer ja, will denn in Buchumschläge gefilzt haben?
Kein Mensch. Aber es war immer noch besser als textiles Gestalten.
Textiles Gestalten ist wirklich traumatisch, ja?
Für mich auch.
Vor allem dieser Rückstich, ja? Ich musste, er wird, oh, und er wurde immer größer bei mir, der Rückstich.
Das ist ganz schlimm. Wirklich. Ja, genau. Also auf jeden Fall, wo waren wir denn stehen geblieben?
Danke, dass du uns zum Thema zurück.
Wo waren wir denn stehen geblieben?
Ich ja, weiß genau. Nicht.
Also die Ergotherapeuten, was die alles machen und welche Einsatzgebiete die haben. Also wir waren bei Neurologie, wir waren bei Psychiatrie und Forensik. Jetzt gibt es genau Orthopädie, Pädiatrie. Also
Pädiatrie ist das mit Kindern, ne?
Ganz ja. Genau, ganz genau. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das war aber für mich eher herausfordernd auch. Und das lag weniger an den Kindern als zum Teil an den Eltern.
Na, das weiß man ja praktisch von jedem Elternabend für jeder.
Ja, und das ist überhaupt gar nicht so, ne? Also, dass ich
das weiß man ja sogar ohne Kinder zu haben, dass die Eltern
ja. Ja, aber es ist so leicht zu sagen, die Eltern sind jetzt irgendwie das Übel des Ganzen, ja?
Nein, das war jetzt so, auch ein bisschen ne? Genau. Humoristisch ja, daher
aber
so, gesagt.
Aber sowas kann sich einem aufdrängen, ne? Also zum Teil, ne? Und das ist halt eine Frage der Betrachtung. Ich hatte eine Kollegin, die ist Lerntherapeutin, die hat auch in der Praxis gearbeitet, in der ich jetzt zum Schluss gearbeitet habe, und die war also je verrückter ich die Eltern fand, ja, desto toller fand die. Also die war so richtig, also das war eine bombige Person für diese Art von Eltern, wo ich eher so Probleme mit hatte. Und ich bin da einfach, glaube ich, auch zu ungeduldig gewesen noch in dem Zeitraum meines Lebens wirklich, als dass ich und zu schnell bewertend und zu schnell verurteilend. Das ist echt so. Also ich glaube, das lag auch viel an mir, dass ich genervt war von den Eltern, weil die nicht so funktioniert haben, wie ich meinte, dass die jetzt bitte funktionieren müssen, damit das Ganze auch ordentlich funktioniert.
Deswegen wäre ich ja auch völlig ungeeignet für diese Art von Job. Also ich bewundere, dass man das kann. Aber es gibt so bestimmte Art von Jobs, auch so therapeutische Jobs, also auch
meinst du jetzt psychotherapeutisch?
Psychotherapeutisch zum Beispiel, ne? Ich könnte mir das, glaube ich, irgendwie 3-4 Sitzungen anhören und dann würde ich aus der Rolle fallen.
Okay, ja. Ja, ich habe lange Zeit damit gespielt, mit dem Gedanken, früher Psychologie zu studieren, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich vor meinem Abi die Schule abgebrochen habe, weil ich irgendwie hinaus in die Welt wollte und mit Menschen arbeiten wollte und nicht studieren wollte und einfach, ja, keine Ahnung, einfach was anderes tun wollte, ne? Und ich bin aber ein bisschen froh auch, dass ich das nicht gemacht habe. Also ich glaube, das wäre genau das, was du gerade beschreibst. Ich würde da auch hart an meine Grenzen kommen zum Teil. So, also ich finde das, was ich jetzt gerade mache, dass ich als Trainerin oder als Coach da auftauche und mit dem bestimmte Dinge bearbeite und durchspreche und Fallbesprechungen habe, sehr angenehm, weil dann sehe ich die erstmal nicht mehr. Hab denen alles gegeben, was ich denen geben konnte, ja, und mach das auch mit vollem Herzen, wirklich. Aber dann ist erstmal eine Pause da und dann gehen wir nachher irgendwann wieder ins Gespräch und sagen, okay, was ist denn passiert? Hat das funktioniert? Hat das nicht funktioniert?
Das machst du in welchem Kontext diese Arbeit?
Das mache ich in einem Kontext, also in einem halbpädagogischen Kontext.
Also oder
Fallbesprechungen, also, ne? Ja, also dass ich zu Fallbesprechungen gerufen werde, dass sie sagen,
da war so ein Vorfall, da ist so...
Genau. Ja. Da ist jemand zum Beispiel, letztens war es so in einem Wohnheim, da hat eine Bewohnerin, also die sagen mittlerweile Kundin da, hat eine Kundin auf jemanden anders eingeprügelt, zum Beispiel. Und das zum wiederholten Mal. Und ist sehr übergriffig geworden bei ganz vielen Dingen. Und hat so eine ganz kontrollierende Funktion eingenommen in dem ganzen Gruppensetting. Und hat andere ständig in irgendeiner Form, wie soll man das sagen, begrenzt und versucht, denen zu erzählen, wann sie zu frühstücken haben, dass es zum Frühstück keine Milch im Müsli gibt und so weiter. Also hat wirklich versucht, alles zu bestimmen. Und das hatte natürlich eine Funktion, ja. Also das hat sie ja nicht umsonst getan. Das war wichtig für sie. Aber das hat erstmal keiner so richtig verstanden, warum sie das tut. Und es war erstmal nur herausfordernd und schwierig.
Sprichst du dann mit den Leuten, um eine Lösung in der Sache herbeizuführen oder um mit ihnen zu besprechen, wie wirkt das auf mich und warum triggert mich das zum Beispiel so?
Beides. Ich denke, und ich denke, da wirst du mir zustimmen, wenn mich irgendwas dauerhaft triggert, hat das mehr mit mir zu tun als mit dem anderen. Das ist so, ja. Also, warum triggern mich Dinge? Also, wenn es mit mir gar nichts zu tun hat, dann kann ich mich kurz darüber aufregen und sagen, Gott, ist das blöd, ja. Aber dann ist es auch wieder gut. Aber wenn es mich so aus der Fassung bringt, dass es mich nachhaltig, wenn ich noch zu Hause bin, wenn ich noch im Bett liege, ja, wenn ich schon im Bett liege abends, noch auf die Palme bringt und jedes Mal, wenn ich denjenigen sehe, dass wieder was Neues in mir auslöst und ich wütend bin, hat das mehr mit mir zu tun als mit demjenigen. Ganz sicher. Und darüber sprechen wir natürlich, ne? Was sind auslösende, wutauslösende, aggressionsauslösende Faktoren? Was habe ich selber für eine Konfliktkultur? Wie nehme ich mich selber wahr? Wie nehme ich andere Menschen wahr? Wie ist meine Haltung hier dieser Arbeit gegenüber? Welche Erwartungen habe ich denn hier? Und sind diese Erwartungen denn überhaupt berechtigt? Weil das ist auch ganz oft so, dass Menschen einfach zu hohe Erwartungen an ihr Klientel haben und denken, aber das müssen die doch jetzt verstehen oder das ist doch jetzt nicht so schwer gewesen. Und das Klientel denkt sich, was muss ich tun?
Das ist ja ganz oft im Leben, auch außerhalb dieses heilpädagogischen Kontexts, dass man einfach viel zu große Erwartungen hat an den anderen.
Genau.
Oder auch umgekehrt, der andere hat viel zu große Erwartungen an mich. Das sind aber nicht sich überschneidende Erwartungen.
Wie reagierst du denn darauf? Wenn ich jetzt zum Beispiel richtig, richtig, richtig krasse Erwartungen an dich habe und du kannst die einfach nicht erfüllen und ich poche aber darauf, dass du das tust und sag, das ist mir jetzt aber wichtig und wenn du das jetzt nicht machst, dann hast du keine Wertschätzung mir gegenüber. Dann bist du nicht kooperativ. Was würde passieren in dir? Also
den Schuh ziehe ich mir nicht an.
Ja, das ist gut.
Also
ja, das ist, okay.
Da braucht man aber, glaube ich, auch ein bisschen zu im Leben und so ein bisschen Erfahrung, mal mit sich selbst zu reflektieren, ziehe ich mir diesen Schuh jetzt an oder ziehe ich ihn mir nicht an? Mhm. Ja. Ich bin ja durchaus jemand, der dann auch mal in sich geht und schaut, was habe ich da was falsch gemacht oder wie hat mein Verhalten jetzt, wie ist denn mein Verhalten? Aber so mit dem Alter, mit der Zeit ruht man, glaube ich, ein bisschen mehr in sich und weiß, wer man ist, was man auch für andere Menschen leisten möchte, was man geben kann, wo die eigenen Grenzen sind. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich da jetzt genug getan habe in der Sache, würde ich mir den Schuh erstmal nicht anziehen. Ich würde aber natürlich trotzdem erstmal im Gespräch bleiben wollen und dich dann fragen, wie zum Beispiel diese Erwartungen jetzt entstanden sind oder was führt denn dazu oder warum ist dir das wichtig oder weiß nicht, muss man jetzt gucken, welche Frage man stellt, aber ich würde eine Frage stellen.
Du würdest mir wahrscheinlich auch zurückmelden, Katja, das, was du gerade von mir erwartest, das kann ich nicht leisten.
Ja, klar, so, würde genau. Ich das sagen.
Ne, das wäre das Erste wahrscheinlich, ne? Ich kann das nicht leisten, tut mir leid. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du befindest dich im heilpädagogischen Kontext, in der Arbeit mit behinderten Menschen, also mit kognitiv beeinträchtigten Menschen, können die das nicht. Die haben ja nicht die Möglichkeit zu sagen, du, hör mal, tut mir leid, ich habe nur einen IQ von, keine Ahnung, 54, ja, und habe ein emotionales Alter von einem vielleicht knapp 4-Jährigen, und deswegen kriege ich das gerade leider nicht gebacken, also sieh mir doch bitte nach, dass ich hier so ausflippe und dass ich hier anfange, alle zu hauen. Das können die nicht. So, und die Möglichkeit, die diese Menschen haben, ist laut zu werden, zu schreien, zu weinen, übergriffig zu werden, komische, also für uns auf den ersten Blick komische Dinge zu tun.
Ja, und das stelle ich mir schon schwierig vor. Also selbst wenn ich das als Gegenüber ja weiß, dass das jetzt ein Verhalten ist, das kann der andere halt nicht. Das ist halt Teil der Beeinträchtigung oder bei psychischen Erkrankungen ist es halt Teil dieser Erkrankung. Ist es ja aber trotzdem schwierig auszuhalten.
Ganz sicher. Ganz sicher. Also das erfordert eine ständige Selbstreflexion und immer wieder auch sich zu überlegen und auch gut abzusprechen im Team. Also dafür ist ein Team auch unendlich wichtig, ja. Wenn ich merke, dass mein Teamkollege oder meine Teamkollegin sich gerade total echauffiert über irgendwas, was gerade jemand gesagt, getan oder nicht getan hat, und ich bin gerade aber nicht emotional involviert, dahin zu gehen und zu sagen, hey, warte, ne? Guck noch mal genau drauf. Wir wissen ja, mit wem wir es hier zu tun haben. Ne? Das, was du gerade von dem erwartest, das kann er ja nicht. Oder das kann sie ja nicht. So, und dafür ist halt auch Teamwork unglaublich wichtig. Deswegen ist das eine nie so komplett getrennt von dem anderen zu betrachten. Deswegen war das, was du vorhin gefragt hast, eigentlich eine ganz wichtige Frage. Also geht es darum, wie arbeiten wir hier zusammen und so weiter? Oder geht es darum, einen Fall zu lösen? Hört sich an, als wäre ich Kommissarin. Ne? Aber es geht um beides. Es geht immer um beides, weil es funktioniert nur miteinander. Gerade in solchen Arbeitskontexten funktioniert das nur miteinander.
Ja, manchmal reicht ja schon Zuhören, ne? Dass ich einfach genau. So einen kathartischen Effekt brauche. Ne? Ich habe mich jetzt mal aufgeregt und muss mich jetzt mal irgendwie auskotzen und
das geht auch schon wieder.
Genau. Ne?
Und es ist auch okay, einfach mal aus dem Raum zu gehen und zu sagen, boah, den könnte ich wirklich manchmal, also ehrlich, ja. Das ist auch völlig in Ordnung und menschlich. Ja, es geht ja nur darum, wie es nachher weitergeht. Also gehe ich nachher auch so mit demjenigen um oder gehe ich dann wieder wertschätzend mit dem um, weil ich es losgeworden bin. Ja, also, weil, ich meine, dieser Mensch, wie gesagt, macht das nicht absichtlich. Also der steht da nicht und sagt so, mein neues erklärtes Ziel diese Woche ist, dass ich hier alle mal eben komplett in den Wahnsinn treibe und am besten dabei noch so ein bisschen verletze. Das machen die nicht, weißt du? Das ist nicht das, was die vorhaben. Die wollen gesehen werden und gehört werden. Und die wollen, dass ihre Bedürfnisse, die wollen ihre Bedürfnisse durchsetzen. Das ist eine große Bedürfnisorientierung, die da vorherrscht. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, so wie die, dann machen sie halt ein bisschen mehr davon. Weil da ist ja auch nicht, wie bei uns zum Beispiel, wir sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, also das funktioniert so nicht. Ja, dann versuchen wir das vielleicht nochmal auf die gleiche Art. So, dann funktioniert das wieder nicht. Dann versuchen wir es vielleicht nochmal auf die gleiche Art. Also ich bin so jemand, ja. Ich denke dann, na gut, dann mache ich halt nochmal. Vielleicht habe ich es irgendwie nicht richtig versucht.
Ja, ich kenne das auch so vom Möbel zusammenbauen. Und wenn es immer noch nicht funktioniert und mit dem Hammer draufgehauen habe, dann kann man auch mal in die Anleitung gucken.
Genau. Und dann überlegen wir uns, okay, alles klar, offensichtlich scheint der Weg, den ich gerade eingeschlagen habe, nicht der beste zu sein. Also überlege ich mir was anderes. Und wenn wir auf nichts kommen, suchen wir uns Hilfe, gehen zu jemandem und sagen, hör mal, ich habe mal eine Frage. Ich glaube, du kannst mir da weiterhelfen. So, wenn wir aber von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sprechen zum Beispiel, haben die diese Art von Problemlösestrategie ja gar nicht. Das heißt, die versuchen es, es klappt nicht, Also ich werde laut zum Beispiel, ne? So, es klappt nicht, ich werde nicht gehört. Es wird nicht das getan, was ich will. Also, logische Konsequenz, ich werde lauter.
Ist das bei Kindern auch so?
Ja, ganz häufig. Ganz häufig.
Das heißt, auch da muss ich dann nach dem Grund suchen gehen eigentlich.
Genau, genau. Die machen das nicht ohne Grund, die wollen irgendwas, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Ellenbogen aufstütze, dann mache ich das, damit ich bequemer sitze, weil ich meinen Rücken entlasten will. Wenn ich mir irgendwie die Wange kratze, mache ich das, weil es gerade juckt und weil ich möchte, dass es aufhört. Also es gibt eigentlich nichts, wirklich nichts, ja, außer meiner, wie sagt man, Reflexe oder so, ja, die ich tue, die ja auch einen Sinn haben. Aber es gibt ansonsten nichts, was ich tun würde, ohne dass das für mich irgendeinen Sinn hat. Ich mache nichts, ohne dass es für mich einen Sinn hat. Alles hat ein Ziel. Und das muss man sich mal bewusst machen. Also finde ich wirklich, das ist gerade in der Arbeit mit Menschen, ist das total wichtig, sich zu überlegen, ah, okay, mal, der hat ein Ziel, der will irgendwas. Es steht ein Bedürfnis dahinter. Und die Art und Weise, da können wir jetzt drüber streiten, ob die so schön und positiv ist, wie das gerade gezeigt wird. Aber es scheint die Art und Weise zu sein, die der andere gerade kennt. Und wenn er keine andere kennt und es nicht anders kann und ich im Arbeitskontext mit dem zusammen, also mit dem zu tun habe, ist es meine Aufgabe, mit dem zusammen zu überlegen, okay, also erstmal rauszufinden, worum geht's denn hier eigentlich? Und dann zu überlegen, wie können wir das schaffen, dass er das bekommt, ja, ohne dass es so unangenehm für ihn oder andere wird.
Das ist ja überhaupt eine ganz starke Frage, worum geht's denn hier eigentlich? Die ich mir auch oft stelle, ja, manchmal, ich werde ja auch so in Kundenkontexte geworfen, ne, und irgendwann um mich herum, da schwirrt alles auch so um mich herum, und in dem Moment, wenn man irgendwie gar nicht weiter weiß und ich mich dann auch total unfähig empfinde in meinem Job als irgendwie Beraterin, ja. Dann einen Schritt zurückzutreten und sich zu, okay, das ist jetzt der Moment, wo man sich fragen muss, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Und dann meistens eine Ebene, also einen Schritt zurücktreten oder eine Ebene höher gehen muss, um herauszufinden, okay, welche Muster spielen sich denn hier gerade ab? Wie kommt es denn zu diesem Kuddelmuddel zum Beispiel? Mhm. Um dann zu beantworten, worum geht es hier eigentlich? Was ist so das eigentliche Problem? Also bestimmte Strukturen zu erkennen, Verhaltensstrukturen, fehlende Prozesse, Gefühle wie Eitelkeiten, Verletztheiten, ja, zum Beispiel.
Ja, ja,
also sich zu fragen, worum geht es hier eigentlich?
Mhm. Ne, und wer hat welches Bedürfnis?
Ja,
das super ist wichtige Frage. Wer hat welches Bedürfnis und auf welche Art wird hier versucht, das Bedürfnis zu befriedigen? Und wer ist hier verantwortlich für Bedürfnisbefriedigung? Das ist auch wirklich ein relativ wichtiger Aspekt des Ganzen, ganz ehrlich. Weil sehe ich die Verantwortung bei mir selber? Wenn ich dieses Bedürfnis habe, muss ich gucken, dass ich mein Bedürfnis befriedige? Oder suche ich das bei jemandem anders und mache den dafür verantwortlich, wenn es nicht befriedigt ist? Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied.
Das ist dann, wenn ich mich in eine Opferrolle begebe.
Ja, unter anderem, ja, glaube ich auch. Könnte man wahrscheinlich so nennen, ja. Also zu sagen, ne, du machst nie das, was ich will. Du machst nie das, was ich brauche. Ne? Ich habe doch schon 1000 Mal jetzt gesagt, ich brauche das und das und ich krieg das nicht. So, warum machst du das denn nicht für mich?
Woher kommt so eine Haltung? Also so eine Haltung gibt's ja nicht selten, ne, dass Menschen sich in einer Opferrolle sehen, wo ich als Außenstehende sehe, und das muss jetzt nicht nur beruflicher Kontext sein, das kann auch privater Kontext sein, wo man als Außenstehender ganz klar sieht, naja, also da mag ja sein, dass im Umfeld auch mal was schiefgelaufen ist, aber ich würde mal zuallererst mal bei mir selber suchen gehen, ne? Mhm. Also für Außenstehende ist es relativ klar. Oder auch Leute, die, und sei es nur du bist auf einer Party und hast so ein Partygespräch und da kommt jemand und erzählt dir was und du merkst irgendwie an dem ganzen Gespräch im Laufe des Abends, mein Gott, da irgendwas stimmt da doch nicht. Der ist ja, sieht sich ja immer nur in der Opferrolle.
Das kenne ich auch sowas.
Beruflich.
Ach Gott, da kann ich das nicht mehr. Ich war früher absolute Ansprechpartnerin für genau solche Menschen. Wirklich, ist mir ganz schwer gefallen, die irgendwie loszuwerden wieder. Also ich habe da jetzt gerade Gesichter vor mir.
Na, da muss man gehen, da muss man sich nochmal ein Bier holen gehen, genau. Oder muss man austreten oder auf die Toilette. Oder mittlerweile sage ich dann auch mal, du, hier sind ganz viele Leute, die ich nicht gesehen habe, ich möchte auch mal mit anderen reden jetzt mal.
Ich möchte jetzt auch.
Ja,
Ja, aber das ist auch ein Prozess, das zu lernen erstmal, sich da so abzugrenzen und zu sagen, hör mal, ich möchte jetzt nicht mehr, ja? Also ist jetzt gut. So.
Ja, also, weil es gibt ja diese Menschen, da driftet das Gespräch immer wieder in die Richtung. Ja. Also du versuchst da ja dem Ganzen dann eine Kurve zu geben in etwas Positives zum Beispiel oder auf andere Chance. Thematiken. Und du hast keine Chance. Woran liegt das?
Also, ja, woran liegt das?
Dieses Muster, wenn Menschen immer das Gefühl haben, die Dinge geschehen mit ihnen, aber sie sind gar nicht in der aktiven Rolle oder sie sehen gar nicht, dass es Dinge in ihrem Einflussbereich sind.
Also offensichtlich ja eine mangelnde Wahrnehmung von Eigenverantwortung, ja, wodurch bedingt das jetzt ist, das vermag ich, also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht immer gleich. So, also ich denke mir, also ich fabuliere jetzt mal so ein bisschen rum, ne? Also es kann durchaus sein, dass es wirklich aufgrund der Erziehung so gelaufen ist, dass Eltern immer alles ferngehalten haben von dem Kind und dass halt immer der andere schuld war oder dass Eltern sehr schnell vielleicht für das Kind Verantwortung übernommen haben, immer wieder übernommen haben und das Kind nie einstehen musste oder diese Menschen als Kind nicht einstehen mussten für das und die Konsequenzen tragen mussten für das, irgendwie was halt auf ihren Mist gewachsen war, schlicht und ergreifend. Ja, das sowas gibt's ja durchaus, ne? So Eltern, die ihre Kinder da sehr, sehr, sehr behüten und die ihren Kindern auch suggerieren, die sind super und ja, dann liegt es halt an dem anderen. Also sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt auch psychische Erkrankungen, die sich Menschen häufig als Opfer fühlen. Das sind zum Beispiel Depressionen oder depressive Verstimmungen. Das ist ein klassisches Symptom, dass Menschen sich selber als Opfer und sehr schnell verletzt etc. Empfinden zum Beispiel. Und ich glaube, es ist auch, also da denke ich jetzt zum ersten Mal drüber nach, es ist jetzt wirklich nur laut gedacht, der Glaube, also oder ein Mangel an Glaube der eigenen Selbstwirksamkeit. Weißt du, was ich meine?
Mit Selbstwirksamkeit ist ja gemeint, dass
dass ich das Zepter in die Hand nehmen kann, also dass ich dafür dass ich es machen kann, dass es besser wird. Dass ich, also vielleicht auch so ein Optimismus oder weiß ich auch nicht. Also
das ist ja auch eine Sache der Sozialisation. Man muss ja auch in seiner eigenen Biografie die Möglichkeiten schon mal gehabt haben, das zu erleben.
Genau.
Das heißt, ich bin in einer Situation, mir ist etwas widerfahren, etwas Schlechtes widerfahren und ich kann mich aber selbst daraus befreien. Genau. So. Das ist dann zwar anstrengend, das fühlt sich auch nicht gut an und das ist hier gerade auch das Tal der Tränen, aber ich weiß, also ich kann jetzt zum Beispiel von mir sprechen, ne? Wir hatten es gerade 43 Jahre alt, man hatte da auch schon mal Tiefpunkte im Leben, dann weiß man halt, okay, dir geht es jetzt gerade schlecht und du weißt aber, das löst sich dann irgendwann auf, also ja. Du kommst hier wieder raus und
ja. Dann Vertrauen, dass es passiert, weil ja, du hast es genau. Schon erlebt. Also du weißt, dass es geht, ja.
Ja, und du weißt auch, dass es jetzt einfach irgendwie eine Phase ist, die kannst du auch, du kannst sie in gewisser Weise beschleunigen, aber auch nicht unendlich durch das eigene Verhalten. Also manchmal muss man halt auch einfach aushalten.
Ja.
Du weißt aber, dass es besser wird. Also zum Beispiel ganz klassisch so Liebeskummer. Ja,
das
ne?
ist das typische Beispiel
dafür wirklich. Halt,
das ist so die Hölle, ne? Das ist so ein Höllenzustand.
Es ist so ein Höllenzustand.
Absolut,
und du weißt, du kannst jetzt es irgendwie besser machen, indem du tatsächlich rausgehst, Leute triffst, Sport machst und so. Ne? Aber du kannst es jetzt auch nicht unendlich beschleunigen, dass es jetzt plötzlich mit Fingerschnipp weg ist. Ne?
Ja.
Du weißt aber aus der eigenen Erfahrung, das wird enden.
Ja, ne? Das ist so die Zeit halt alle wundenmäßig. Ne?
Ja, also. Ja, oder auch wenn jemand gestorben ist oder so. Ne? Das weißt du ja auch, dass da muss man jetzt so durch, auch durch diese Gefühlswelt. Du weißt aber auch, es wird besser werden. Oder wenn du Rückschläge
hast im
Arbeitskontext.
Obwohl es auch Menschen gibt. Tatsächlich, also wir reden jetzt hier von Menschen mit einer guten und gesunden psychischen Konstitution. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die verwinden sowas nicht. Es gibt Menschen, die verwinden den Tod eines nahen Angehörigen nicht. Die trauern ihr Leben lang. Und es ist auch immer ein bisschen abhängig davon, welche Resilienz hat derjenige generell. Ja, habe ich letztens noch einen langen Artikel drüber gelesen, dass es auch wirklich, also dass Menschen mit einer gewissen Resilienz geboren werden. Also es gibt Menschen tatsächlich, also rein genetisch, die haben eine bessere Resilienz oder eine stärkere als andere Menschen. So, und es gibt so die zarten Pflänzchen, die knacken sehr, sehr, sehr viel länger als Dinge, an Dingen als die robusteren zum Beispiel. Ne? Und es gibt Menschen wirklich, die verwinden bestimmte Dinge in ihrem Leben nicht.
Die Frage ist ja auch, wie ich es integriere in mein Leben. Ne? Also ich kann ja durchaus ein Leben lang um einen Menschen trauern, also traurig sein, dass der nicht mehr da ist, aber es nimmt keinen so groß, also es nimmt nicht den Raum in meinem Leben ein, sondern das ist so ein Kämmerchen, da bin ich vielleicht auch nach 10 Jahren, auch nach 20 Jahren noch traurig drüber, dass dieser Mensch gestorben ist. Und ich habe auch immer noch Momente, wo ich den vermisse. Aber dann geht's auch wieder.
Ja, wenn wir mal den Bogen schlagen zu zum Beispiel kognitiv beeinträchtigten Menschen, ne, dann ist das was, also was du da beschreibst, ist ja auch, das ist ja auch kognitive Verarbeitung, ne? Also das sind kognitive Prozesse auch, die dazu beitragen, weil du auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmst und weil du auch einen Fokus von Wahrnehmung auf bestimmte Dinge lenken kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ein Teil von mir ist zwar traurig, aber es ist was total Schönes passiert und ich kann mich darauf auch konzentrieren. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zum Beispiel können das häufig nicht. Also die können nicht so differenziert Dinge bewerten oder einstufen. So. Und da ist es nämlich, und das ist dann zum Beispiel auch der Grund, wenn wir mal zur Deeskalation oder Deeskalationstraining oder heilpädagogischen Sensibilisierungen kommen, das ist halt genau das, was den Menschen da schwerfällt. Und dabei brauchen die Hilfe. Dabei brauchen die einfach schlicht und ergreifend Hilfe. Und das ist der Auftrag, finde ich. Und das ist, deswegen ist beauftragt wahrscheinlich wirklich das wichtige Wort. Das ist der Auftrag von Menschen, die mit Menschen arbeiten, mit kognitiven Beeinträchtigungen oder psychischen Erkrankungen zum Beispiel. Es sieht echt aus, als würde hier gleich die Welt untergehen ein bisschen.
Ne? Ja, ne? Da müssen wir gleich mal Pause machen. Ja. Du musst die Wäsche reinholen.
Okay, mach das mal.
Nee, wir machen ja erstmal Licht an.
Okay. Das ist echt Wahnsinn.
Ach, also, Katja, du bist es.
Es ist so dunkel geworden hier gerade. Also ich meine, ihr seht es jetzt nicht, ja, aber es ist unglaublich dunkel. Es ist stürmisch draußen und es sieht wirklich so aus, als würde jetzt gleich irgendwie so sintflutartig.
Ich möchte nur noch mal betonen, dass Mai ist und wir ja schon kurze Hosen tragen könnten.
Ja, das stimmt. Aber da ich nicht so super gerne kurze Hosen trage, bin ich jetzt nicht so super traurig darüber, muss ich sagen.
Nee, ich bin so ein kurze Hosentrager.
Okay. Dann tut mir das oder sehr auch, leid. An dieser Stelle mein tiefes Mitgefühl für dich.
Es ist so ein ganz komisches Gefühl, finde ich, im September oder Oktober oder wenn dann irgendwann doch mal ein kalter Tag kommt, wo man plötzlich wieder das ganze Zeug an den Beinen hat. Stoff, so.
Ich mag das. Nee. Ihr seht das jetzt nicht, wie Vanessa mich anguckt. Also das hat ein bisschen was Verachtendes.
Deeskalation. Du machst ja auch Deeskalationstraining. Erstmal würde ich nochmal einen Schritt zurück. Wir sind ja eigentlich von der Ergotherapie gekommen.
Boah, ja, krass, wir haben uns echt vergaloppiert.
Wir haben uns ein bisschen vergaloppiert, ne?
Also, es war aber sehr informativ auch für mich. Also ich habe über Dinge nachgedacht, über die ich tatsächlich noch nicht nachgedacht habe bisher.
Wie bist du denn zur Deeskalation gekommen? Also da ist ja jetzt so ein Gap noch in der Erzählung.
Also zur Deeskalation bin ich gekommen, weil ich mir überlegt habe, also egal in welchem Bereich ich gearbeitet habe, ich habe ja auch lange Jahre in der Behindertenhilfe gearbeitet, also das heißt auch als Gruppenleiterin zum Beispiel in der Behindertenwerkstatt gearbeitet, und aber auch nachher habe Sozialkompetenztrainings in Behindertenwerkstätten gegeben. Und es war halt immer das Thema, ne? Also Eskalation ist ein großes Thema. Es gibt immer herausforderndes Verhalten, was in einer Eskalation endet. Und ich habe mir gedacht, also ich hatte aber auch selber keine Idee, wie man es anders machen kann. Und habe gedacht, aber das kann doch nicht sein. Also es muss doch möglich sein, das zu vermeiden. Es muss doch möglich sein, vorher demjenigen schon so die Hand zu reichen, dass er nicht mehr so ausflippen muss. Also es muss doch nicht jedes Mal so enden. Das ist ja traumatisch zum Teil auch, ne? Für die Menschen, die ausflippen, aber auch für die, die natürlich gerade Opfer dieses Angriffs werden. Und da muss es doch Möglichkeiten geben. Und dann habe ich recherchiert und habe gedacht, okay, ich will das können. So, ich möchte das können und ich möchte das auch gerne vermitteln, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin auch schon angegriffen worden und ich weiß halt auch, wie schlimm es für beide Seiten ist. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht.
Zur
Deeskalationstrainerin. Nee, erstmal zur systemischen Antigewalt- und Deeskalationstrainerin. Das ist das, was ich ja auch mache. Ich bin zum Teil an Schulen unterwegs und mache systemische Antigewalt- und Deeskalationstraining.
Was heißt systemisch?
Systemisch bedeutet, dass es nicht so wie auf so einer Insel nur mit den Kindern passiert, sondern dass sowohl die Kinder als aber auch die Lehrer, die Schulsozialarbeiter und die Eltern mit einbezogen sind. Also das System, in dem das Kind sich bewegt, wird mit einbezogen. Das ist wichtig. Mhm. Ja. Weil sonst ist es so, da, weißt du, dann machst du was mit den Kindern und das ist auch schön und gut, aber es wird nicht weitergeführt und keiner weiß, was du gemacht hast und es wird nicht, also es geht nachher darum, dass es auch weitergetragen und weitergeführt werden kann und dass das, was da funktioniert hat und was da erarbeitet wurde, weiter ausgearbeitet werden kann. Das funktioniert aber nicht, wenn es keiner weiß.
Ja, und es ist ja auch oft eine Gemengelage, ne? Absolut. Also es liegt ja nicht immer nur in der Person selbst. Mag es auch Fälle geben, aber mitunter ist es ja auch der Gesamtkontext.
Ganz genau.
Und der Beziehungen und der Verhältnisse zwischen Kind und Eltern, zwischen Eltern und Großeltern, zwischen Kind und Lehrer, zwischen Eltern und Lehrer, was wiederum dann vielleicht auf das Kind wirkt und was auch immer man sich dafür für Netzwerkeffekte da vorstellen
also
kann.
Also so intensiv kannst du natürlich, also ich meine, so ein systemisches Antigewalttraining ist klassisch, also so ein präventives, dauert 20 Stunden in der Klasse und dazu kommt noch eine Elternsensibilisierung. Also das heißt, es wird sich dann nochmal nebenher mit den Eltern getroffen und bei den Trainings, das ist Pflicht, ja, das ist auch, das wird auch genauso von uns benannt. Wir sind immer zu zweit, also es sind immer zwei Trainer für eine Klasse und es ist Pflicht, dass entweder Schulsozialarbeiter oder Lehrer dieser Klasse mit zugegen ist. Ansonsten findet das Training nicht statt.
Das heißt, du gehst tatsächlich in Klassen rein? Ja,
genau, wir gehen in Klassen.
Und besprichst mit den Kindern, wie man ja deeskalierend sein kann oder wie Gewalt gar nicht erst entsteht.
Ja, es geht auch um Gewaltdefinition zum Beispiel. Ne? Was ist denn eigentlich Gewalt? Es geht um Empathietraining ganz viel. Ne? Weil diese Kinder, wenn die sich halt reinversetzen können, also wir machen ganz viel in Rollenspielen, ganz viel in Übungen, ganz viel in... also wir erleben aktiv ganz viel miteinander, um das nachher besprechen zu können und zu sagen, was ist denn hier gerade passiert? So, ich habe gerade gesehen, das und das ist hier passiert irgendwie. Ich habe gesehen, dass der da hinten in der Ecke stand und dass der überhaupt gar keine Chance hatte. Ich habe gesehen, dass du dich hier gerade richtig gut verhalten hast und dass du hier alle zusammengehalten hast und alle beschützt hast. Ich habe alles gesehen, ja. Und die Kinder kriegen eine Rückmeldung und die lernen, erstmal unsere Rückmeldungen zu ertragen, zu verarbeiten und sich nachher selber Rückmeldungen zu geben. Peer Group Education, darum geht es im Endeffekt. Es geht darum, dass die Kinder lernen, sich gegenseitig zu konfrontieren. Also es ist konfrontative Pädagogik, ja, was wir da anwenden. Das heißt, wir konfrontieren die Kinder mit ihrem Verhalten, aber auf eine, das hört sich so böse an, immer konfrontativ, als würden wir die irgendwie anschreien oder so, darum geht's nicht. Es geht um eine sehr konsequente Haltung. Und es geht aber auch um Wohlwollen, Wertschätzung und um ein jedes Mal nach jeder Konfrontation fangen wir wieder von vorne an. Also es ist nicht, ich trage dir das nach, was gestern war, sondern und wir fangen wieder von vorne an. So, es ist alles wieder gut. Wir haben es jetzt ausgesprochen, du bist konfrontiert worden und die anderen sollen auch lernen, sich zu konfrontieren.
Also man wird konfrontiert mit dem eigenen Verhalten.
Ganz genau. Ganz genau.
Aber auch mit herausfordernden Situationen oder mit Alltagssituationen, in denen dann herausfordernde Dinge passieren.
Genau. Und es geht darum, dass sie anfangen zu sprechen, ne, über ihre Dinge. Es geht darum, dass sie anfangen hinzuhören, hinzugucken, sich besser wahrzunehmen und eine Idee davon zu entwickeln, was ist denn eigentlich für andere verletzend? So, was ist denn Gewalt eigentlich? Wo fängt denn Gewalt an? Fängt Gewalt da an, wo das Federmäppchen vom Jan irgendwie in jeder Pause hin und her geschossen wird und der gar keine Chance hat, da dran zu kommen und alle lachen sich tot über den? Irgendwie fängt es da an? Oder wo fängt's an?
Und ist das auch Mobbingprävention?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Mobbing ist ein großer Bestandteil dessen auch.
Warum gibt es Mobbing? Warum wird gemobbt?
Boah. Okay, warum wird gemobbt? Also, hast du schon mal jemanden kennengelernt, der jemanden gemobbt hat? Hast du selber schon mal jemanden gemobbt?
Das müsste man jetzt andere fragen. Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich schon. Ich wurde auch gemobbt in der Schule.
Wurdest du?
Ja.
Okay.
Ja. Also jetzt nicht so hardcore, ne? Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, die in der Schule nicht gemobbt wurden.
Also ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt.
Gerade so in dieser echt, gerade so in dieser schwierigen Phase, so ab 12, 13 und dann 14, 15, also da, ich fand das ganz schwierig in der Schule, ich möchte auch nicht in die Schule zurück.
Also wenn ich jemanden mobbe, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jemanden mobben, dann verleiht mir das ja ein gewisses Ansehen, ne? Also das heißt, ich bin ja sehr, sehr stark und quasi unverwundbar, ne? Also das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht angreifbar schon mal.
Aber ich bin stark dadurch, dass ich jemand anders schwach mache.
Ganz genau. Aber das wird halt in Kauf genommen, ne? Also da mache ich doch lieber jemanden anders schwach, als selber der Schwache zu sein. So. Es verleiht mir ein Gesicht. Ich werde dadurch sichtbar, ne? Ich werde dadurch sichtbar und stark und mächtig. So. Und wenn ich es richtig gut mache, dann habe ich ganz viele um mich rum, die mitmachen und die mich dafür bewundern. Und dann gibt's aber auch noch die, die mich gar nicht dafür bewundern, sondern die einfach nur dabei sind und einfach nur so tun, als fänden sie es okay, weil sie selber nicht Opfer werden wollen.
Das sind doch eher die meisten, oder?
Ja, das sind die meisten.
Also diese Zugucker,
genau.
Das sind doch die meisten. Es gibt wenige, absolut, die sich dagegen stellen. Es gibt wenige, die sich tatsächlich offen dann da solidarisieren und dann mit in die Kerbe hauen. Und also die meisten sind doch diejenigen, die zugucken. Genau. Oder mit schiefen Grinsen und verhaltenem Applaus dann da irgendwie daneben stehen und
einfach um nicht selber Opfer zu werden. Genau. Darum geht es, ne? Und deswegen solidarisiert sich ja auch kaum jemand. So, also, weil das ist, also ich meine, wirklich, dadurch sind schon Freundschaften in der Schule zwischen den Kindern irgendwie kaputt gegangen, weil die beste Freundin auf einmal nicht mehr die beste Freundin war, weil sie einfach nichts mehr mit der Frau oder mit dem Mädchen zu tun haben wollte, weil sie Angst hatte, mit in den gleichen Topf geschmissen zu werden. Und da kann man natürlich da hingehen und sagen, mein Gott, was für eine schwache Leistung. Aber wenn ich mir angucke, wie alt die zum Teil sind und wie massiv das auch ist, was da so passiert, dann habe ich da volles Verständnis für. Und es ist so, dass viele, viele Lehrer und Schulleiter und so weiter auch echt nicht wissen, was sie da tun sollen. Das ist echt ein sehr großes Problem. Und die sind sehr hilflos so, und haben wenig Ahnung, wie da vorzugehen ist. Und versuchen dann solche Sachen wie, lass das doch mal sein und lass die doch mal in Ruhe oder lass den doch mal in Ruhe. Oder dann wird mal mit den Eltern gesprochen, aber es passiert halt nicht wirklich.
Wie gehe ich denn dann davor?
Oh Gott, das ist jetzt echt ein breites, also wollen wir das Thema öffnen? Weil das ist wirklich also wir können irgendwann nochmal eine separate Podcast-Folge machen zum Thema Mobbing, aber das ist echt schwierig. Also erstmal ist auf jeden Fall weggucken nicht das Geeignete. Ja, also es muss natürlich offen gemacht werden. Es gibt so ein No-Blame-Approach, heißt das irgendwie, dass halt der Täter angesprochen wird, dass ganz klar gemacht wird, wir wissen das, dass Mobbing-Opfer das protokollieren, das wirklich vorlegen können, nachher nachweisen können und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, was da gemacht werden kann. Zum Schulverweis erstmal irgendwie des Täters und so. Aber das ist halt ein super breites Feld. Also da gibt's jetzt ganz viele.
Das klingt aber wirklich das klingt aber vor allem danach, ohne das breite Feld jetzt so in ganzer Breite da jetzt hier zu beackern, auf jeden Fall den Täter ansprechen, ihm zu signalisieren, ich sehe
wir
das.
Wir sehen das, genau.
Wir sehen das. Mhm. Und es wird bei nächster Gelegenheit dann Konsequenzen haben.
Nicht nur bei nächster Gelegenheit, sondern sofort. Also das heißt, sofort, wenn ich das wahrgenommen habe, sofort, wenn klar geworden ist, das passiert, muss das Opfer geschützt werden und sofort, unmittelbar. Also es ist nicht so, okay, wenn du das nochmal machst, ja, wenn du den nochmal mit dem Gesicht ins Klo drückst, dann passiert aber was, sondern du hast das gerade getan und wir wissen das und das gibt eine Konsequenz. So, und das ist da aber halt ganz viele Lehrer nicht wissen, wie das durchgeführt wird und wie das gut aufgefangen wird, passiert es nicht. Also viele Lehrer gucken da weg. Es ist wirklich so leider.
Was mache ich als Eltern? Also einmal als Eltern, wenn ich merke, mein Kind ist möglicherweise Mobbingopfer. Und einmal, wenn ich als Eltern merke, mein Kind mobbt.
Also wenn dein Kind Mobbingopfer ist und dein Kind kommt zu dir und sagt, ich werde gemobbt, ist das Allerwichtigste, erstmal nicht zu bagatellisieren. Ja, das ist das wirklich das Allerwichtigste, weil das machen viele Eltern aus einer Hilflosigkeit heraus und nach dem Motto, ja, bei uns war es früher auch so, da sind wir mal ein bisschen hin und her geschubst worden und so, da musst du dann mal da durch jetzt. Ja, also da musst du jetzt mal, das passiert uns allen, die hören schon wieder auf damit. Ja, das ist nicht das, was zu raten ist, sondern was ratsam ist, ist dem Kind zuhören, mit dem Kind darüber sprechen, es wirklich ernst nehmen und erstmal sagen, okay, mit dir ist alles gut. Ja? Mit dir ist, du bist das nicht schuld, mit dir ist alles gut, weil Mobbing-Opfer kann wirklich jeder werden. Also es gibt eine erhöhte Mobbing-Opferzahl bei, ich glaube, bei Kindern mit Übergewicht und bei, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, Kinder mit Behinderung, aber ansonsten ist wirklich jedes Kind, also es kann auch der Schulliebling sein, der auf einmal zum Mobbing-Opfer wird, weil irgendwas vorgefallen ist, ja. Also da ist keiner safe, ne? Es gibt nicht das klassische Mobbing-Opfer. So, das muss erstmal, ist wichtig, weil das passiert ganz schnell in den Köpfen der Leute. Wenn die Mobbing-Opfer hören, haben die so eine Idee von jemandem, der so mit Hochwasserhose irgendwie und Polunder, du lachst, aber ist doch so, oder? Und Polunder und so ein bisschen nerdig irgendwie mit blassem Gesicht und so in die Stirn fallendem Pony. So.
Ja, das ist auch schon so Victim-Blaming, ne?
Genau.
Also das ist schon so, ne? Dass man dann so ein Bild von dem klassischen Mobbing-Opfer
hat. Das gibt es so nicht, ja. Natürlich können auch solche Kinder Mobbing-Opfer sein, aber es ist nicht so, dass nur solche Kinder.
Und das ist dann natürlich genauso falsch, das möchten wir hier mal betonen.
Genau. Es ist absolut falsch, ja. Das gibt es einfach nicht, ne. Und, Eltern müssen sich halt an die Schule wenden, ne, und dann halt darauf vertrauen, dass es gute Rektoren und gute Lehrer gibt, die sich der Sache annehmen. Was Eltern nicht machen sollten, definitiv nicht, ist, bei den Eltern des Mobbers anzurufen oder der Mobberin und zu sagen, was habe ich gehört? Ihr Kind mobbt mein Kind, weil was werden die sagen? Nee, mein Kind macht gar nichts. Ist ja wohl klar. Wird jedes Elternteil erstmal sagen, was soll das denn? Ja, soll denn der Scheiß? Was erzählen Sie mir denn hier? Das wird nicht funktionieren. Es geht darum, alle an einen Tisch zu bringen und zwar wirklich aufrichtig und authentisch dann zu erzählen und das muss gut begleitet sein.
Ist es für das Kind, also für das Mobbing-Opfer tatsächlich dann hilfreich? Oder ich stelle die Frage anders. Der Gedanke, der mir kommt, ist, mache ich mein Kind dann nicht noch mehr zum Opfer, wenn ich als Eltern auftrete?
Nee. Würdest du dich, stell dir mal vor, du wirst zusammengeschlagen auf der Straße. So. Und dein Freund geht mit dir zur Polizei und zeigt das an.
Ja, das ist ja... Na, der Vergleich, finde ich, hinkt ein bisschen,
ich weiß,
weil ich dadurch ja, also ich habe ja dann, wenn ich zusammengeschlagen wurde, habe ich ja tatsächlich körperliche, also das ist ja jetzt keine Frage der Wahrnehmung, ne? Mhm. Sondern da habe ich ja tatsächlich körperliche Wunden und das ist ja
auch. Aber stell dir vor, du wurdest irgendwie vergewaltigt und gehst 3 Monate später erst zur Polizei und zeigst es an und dein Freund kommt mit. Und es sieht ja kein Mensch an, was passiert ist. Bist du dadurch mehr Opfer, dass dein Freund dabei ist? Mir geht es eigentlich nur darum, dass es nicht dazu führen sollte, dass sich Menschen mehr als Opfer fühlen und dass, wenn es gut gemacht wird, ja, und gut begleitet wird, auch nicht so sein wird, dass ein Kind sich von seinen Eltern, die es unterstützen und die ihm vertrauen und umgekehrt auch, sich mehr als Opfer fühlt, sondern eher gestärkt.
Nein, das nicht, dass das Kind sich als Opfer fühlt, sondern dass es von anderen noch mehr als Opfer gesehen wird, als derjenige, der mit
das nicht selber hinkriegt.
Also das war der Gedanke
dahinter. Ja, wenn nur das passiert, also wenn nur die Eltern in die Schule gehen und sagen, hier, mein Kind ist hier gemobbt worden und oh, der ist so böse, die sind hier so böse, das ist der, die und die, ja, dann kann das sein, aber das darf ja nicht das sein, was passiert. Also, dass nur die Eltern da auftauchen und sagen, hier, und ein riesen Fass aufmachen, das ist ja nicht das, worum es geht. Es passiert ja viel, viel mehr noch. So, es muss viel mehr passieren. Und das ist wirklich sehr diffizil, was da passiert. Also es geht wirklich darum, dass es dass mit dem Opfer gesprochen wird, dass mit den Tätern gesprochen wird, dass der Täter sanktioniert wird, irgendwie, dass das ganz klar und offen gelegt wird, ja, vor der ganzen Klasse, das ist hier passiert, wir haben das gesehen, das ist die Konsequenz. Und das einfach ist so ein rigides Regelwerk dafür gibt, ja, und so eine rigide Sanktionierung, dass klar ist, das dulden wir hier nicht. Das dulden wir hier nicht.
Du hast gerade gesagt, Schulen oder Lehrerinnen und Lehrer sind da auch oft hilflos.
Ja.
Das, was du gerade erzählst, gibt es das an vielen Schulen oder würdest du sagen, die Mehrzahl der Schulen macht es schon und macht es auch gut oder eher nicht?
So, es gibt solche und solche. Es gibt Schulen, die sind da sehr gut sicherlich. Ich war ja auch noch nicht an allen Schulen unterwegs. Ich kann ja auch nur von denen sprechen, die ich kenne. Da gibt es Schulen, die sind da sehr bemüht, ja, und finde ich, machen auch schon ziemlich viel, ziemlich richtig. Aber es gibt auch ganz viele, wo ich es auch gesehen habe, wo weggeguckt wird, weil die Hilflosigkeit einfach zu groß ist, weil die einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und weil es auch so ist, und das ist ein generelles Problem auch, und das betrifft auch nicht nur Schulen, sondern auch Wohnheime und eigentlich alle Institutionen, in denen ich bisher war, dass wenn irgendwo in einer Gruppe, in einer Klasse, in einer was auch immer, was Negatives vorfällt, ja, das heißt, jemand wurde verletzt, jemand hat ein stark herausforderndes Verhalten gezeigt, es wurde gemobbt etc., dann ist es so, dass es häufig zurückfällt auf denjenigen, der Dienst in dieser Klasse, Gruppe, was auch immer hat. Und das wollen die ganz häufig nicht sagen, weil dann heißt es nämlich im Rückkehrschluss, die hat ihre Klasse nicht unter Kontrolle. Die hat ihre Gruppe nicht unter Kontrolle. Die hat das und das nicht unter Kontrolle. Die macht ihren Job nicht gut. Und deswegen sprechen die auch ganz oft nicht darüber. Das ist echt total schade und total traurig. Aber da fehlt es echt an Vertrauen. Da fehlt es an Vertrauen einer starken Leitung, ja, gegenüber, die das unterstützt und die sagt, super, dass sie zu mir gekommen sind, super, dass du da bist. Das finde ich total gut, weil wir müssen ja sowas wissen und jetzt müssen wir überlegen, was gibt's denn für eine Lösung? Und ganz häufig erfahren aber Lehrer oder Angestellte in Wohnheimen etc. oder in Werkstätten, erfahren diesen Rückhalt nicht. Nicht ganz häufig, aber es passiert immer schon.
Also letztendlich sagst du, ist es eine Frage der Leitung und der Führung und der
auch Führungskompetenz. Definitiv, ja. Definitiv. Also hundertprozentig. Ich meine, es gibt Schilder, die hängen in Schulen, da steht irgendwie, wir sind eine Schule, Antigewalt, bla bla bla. So. Aber du findest nichts davon. Also du findest nichts davon wieder in den Klassen, in der Schule, in den Konzepten, und ich frage mich, ah, okay, das hört sich gut an, ja. Aber was genau macht ihr denn? Ihr habt irgendeinen alten, verstaubten Ordner in irgendeinem Regal stehen, wo es irgendein Konzept gibt, wo kein Mensch jemals drauf schaut, ja. Ihr habt Klassenregeln und die sind wichtig. Also Gruppen und Klassenregeln sind wichtig, aber was sind das für welche? Bitte kein Kaugummi kauen in der Klasse. Mein Gott, ja, das brauche ich aber doch nicht aufzuschreiben, ja. Irgendwie, also, dass es eine Respektregel gibt und dass es eine Stoppregel gibt. Wenn einer Stopp ruft, hören alle sofort auf mit dem, was gerade passiert, ja. Und nehmen das wahr als Hilferuf, ja. Solche Dinge, das ist wichtig. Und die hängen aber hinten. Also du siehst, wo ich hinzeige, hinten an der Wand und kein Mensch sieht die.
Wenn ich als Eltern jetzt so eine Schule habe, wo es jetzt nicht so gut läuft, habe ich dann noch eine andere Handhabe, als wenn dieses Mobbingverhalten gegenüber meinem Kind andauert, als es dann von der Schule zu nehmen und auf eine andere Schule zu gehen?
Also du kannst es zur Anzeige bringen, je nachdem, wie gravierend es ist, ja. Also wenn wir vom Bereich Körperverletzung, Erpressung, Bedrohung etc. sowas.
Ja, das ist sehen. Ja relativ eindeutig, aber es gibt ja ganz viel psychische Gewalt, die da stattfindet. Nee.
Also um dieses Kind zu schützen, ist es dann irgendwann notwendig, das Kind von der Schule zu nehmen, ja.
Die zweite Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich bemerke, mein Kind legt so ein Verhalten an den Tag, also mobbt andere?
Tja. Also Mobbing ist echt ein Thema, das interessiert dich besonders jetzt, ne?
Nee, ich will jetzt... Der Gedanke kam mir gerade und da will ich jetzt auch eine Antwort drauf haben.
Total neugierig, ne? Also, wenn ich merken würde jetzt, mein Kind mobbt andere Kinder, ne? Dann würde ich... Und das entspricht halt der Haltung, von der ich vorhin gesprochen habe. Kein Mensch tut irgendwas ohne Grund, ja? So, ich kann jetzt natürlich sagen... Du bist ein schlechtes Kind, weil du bist ganz, ganz böse zu anderen Kindern. Und das ist eine Rückmeldung, die sollte natürlich auch kommen. Das, was du da gerade tust, das geht nicht, weil das und das passiert da gerade, ja. Also das ist die Konsequenz. Weißt du, was die Konsequenz bei diesem Kind ist, bei diesem Menschen ist? Und das auch wirklich mal drastisch darzustellen und so eine Empathie hervorzukitzeln in meinem Kind, um das klar zu machen, vielleicht mal einen Film dazu zu zeigen, bis wohin das auch wirklich führen kann. Es gibt super gute Filme dazu, super gute Beiträge, um einfach mal zu demonstrieren, guck mal, das kann der Verlauf eines Mobbingopfers sein, ja. Aber auch den eigenen Weg mal aufzuzeigen. Wenn du weiter mobbst, dann kann das und das mit dir passieren, ja. Weil du bist der Mobber. Stell dir mal vor, diesem Mädchen, diesem Jungen passiert irgendwas, weil du es gemobbt oder du ihn oder sie gemobbt hast. Weißt du, wie du dastehst? Auch sowas mal tatsächlich zu thematisieren, weil das passiert natürlich auch. Also wenn du der Mobber bist, der dafür sorgt, dass jemand anders sich umbringt zum Beispiel, dann ist dein Leben gelaufen erstmal, ja. Also dann hast du auch keinen Spaß mehr. So, das sind erstmal so sehr drastische Maßnahmen, die möglich wären. Aber um das Ganze mal ein bisschen pädagogischer und psychologischer anzugehen, wäre mir super wichtig als Eltern zu erfahren, warum tust du das und was möchtest du, was brauchst du? Was brauchst du? So, warum machst du das? Was hast du von Stand in der Klasse irgendwie? Was fehlt dir? Was versprichst du dir davon? Ja, und da auch wirklich mal unvoreingenommen, so schwer das auch ist, wenn ich gerade erfahren habe, dass mein Kind andere Kinder quält. Also das ist ja schon krass. Ja. Aber trotzdem zu versuchen, möglichst unvoreingenommen mit meinem Kind ins Gespräch zu gehen und diesem Kind erstmal zu unterstellen, dass es ein gutes Kind ist. Was nicht Zerstörung im Kopf hat, sondern was erreichen möchte damit. Das wäre tatsächlich sehr sinnvoll.
Das ist so eine generelle Haltung bei dir, ne? Gegenüber Menschen zu sagen, okay, der Mensch an sich ist gut, und wir müssen auf die Bedürfnisse gucken, die gerade befriedigt werden wollen.
Genau. Und das rechtfertigt natürlich nicht alles, ne? Also damit, das ist keine unbedingte Rechtfertigung von Fehlverhalten, ja, so möchte ich das jetzt mal nennen. Also ich sag nicht, naja gut, okay, der hat ja jetzt auf die Fresse gehauen, aber der hatte halt auch ein Bedürfnis. Also ich meine, Entschuldigung, ja, was soll er denn machen? Das natürlich jetzt nicht, ja, aber es hilft sehr wohl, Verhalten zu verstehen und zu überlegen, wie schaffen wir es denn hier gemeinsam, das zu erreichen, was du dir so sehr, also wonach du dich hier gerade offensichtlich sehnst und was du offensichtlich brauchst, ohne dass es destruktiv für dich oder andere ist. Das ist die beste Art, finde ich, mit Menschen umzugehen.
Das ist ja auch grundsätzlich, das ist ja auch eine grundsätzliche Sache in der Verhandlungstaktik im Übrigen.
Absolut, ne? Ja.
Zu sagen, ich kann mein Ziel ja immer nur gemeinsam mit dem anderen erreichen, genau. Ne? Egal, ob ich über Gehalt verhandle, über andere Dinge verhandle, die ich haben möchte. Ich kann sie nur erreichen, gemeinsam mit dem anderen. Und da das gemeinsame Ziel zu suchen.
Ja, das, also anders funktioniert es auch nicht, also glaube ich auch nicht. Und in der Deeskalation funktioniert es ja genauso. Also das heißt, wenn jemand sich furchtbar aufregt und ich möchte den deeskalieren, dann sage ich ja nicht, also sollte ich zumindest nicht sagen, es sei denn, ich will, dass es wirklich eskaliert, dann sage ich ja nicht, jetzt reg dich mal nicht so auf, also so schlimm ist es ja nicht, sondern ich frage ja nach und sage, was genau regt dich so auf? Okay, ich sehe, du bist total aufgeregt, was ist es denn? Also was ist es denn?
Das sind ja auch ganz prickelnde Momente, finde ich. Der Moment, wo ich an dieser Kreuzung stehe und weiß, ich kann das jetzt eskalieren lassen oder ich kann es nicht eskalieren lassen und ich weiß genau, welchen dieser beiden Knöpfe ich drücken
muss. Und es ist auch ein bisschen geil. Also, ganz echt jetzt mal. Es ist schon gut, wenn man es kann, ja. Es fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du entscheidest dich weise und für die gute Seite der Macht, liebe Vanessa.
Meistens schon. Ja. Ich zugegebenermaßen auch schon natürlich mal, wo es mir so ein inneres Bedürfnis war, das jetzt eskalieren zu lassen. Okay. Aber eigentlich war es nur in dem Moment geil.
Danach
ist eigentlich nicht mehr schön.
Nee, ist auch nicht. Ja. Kann ich auch nicht.
Es ist so ein Impuls. Ja, ja. Es ist so eine ganz schale Sache. Mhm.
Apropos Bedürfnisbefriedigung, erst jetzt hier mal so ein.
Okay, bitteschön. Aber das, diese Haltung, ne? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich dir wirklich noch nicht erzählt. Also ich tue jetzt nicht nur so, als hätte ich es dir noch nicht erzählt, sondern ich habe es dir wirklich noch nicht erzählt. Der Andreas Sandfors von Sudema und ich, den Andreas kennst du ja, ne? Machen
auch ein Deeskalationstrainer,
auch einen, genau, bei dem ich gelernt habe und der mir auch ganz viel ermöglicht hat und der mich da auch
zweites Schokobon
und der mich guten Appetit und der mich auch dahin geführt hat, überhaupt mich auch selbstständig zu machen und mir das zuzutrauen, ne? Also danke an dieser Stelle nochmal. Der Andreas und ich, wir werden eine Weiterbildung starten zusammen, also anbieten im September. Und zwar, die hat einen ganz geilen Namen, und zwar heißt die FAZI. Das heißt Fachcoach für affirmative Zugangsgestaltung und Inklusion.
Bitte?
Ja. Ich hoffe, du bist angemessen beeindruckt. Es geht um, also die Zielgruppe sind, letztens haben wir noch rumgescherzt und haben gesagt, eigentlich müssten wir reinschreiben, Zielgruppe ist einfach jeder, der es bezahlen kann.
Es gibt ja auch Menschen, geil, die benutzen gerne irgendwie solche Fachwörter, um auch andere zu beeindrucken.
Ja, ich auch. Ne? Genau. Hat's denn geklappt?
Nein.
Ah, fuck. Okay.
Also, ich weiß ja gar nicht, was es ist.
Affirmative Zugangsgestaltung, also wohlwollende Zugangsgestaltung. Also
Es
geht darum, und Inklusion. Es geht darum, dass, also die Zielgruppe sind Menschen aus der Behindertenhilfe, auch natürlich ganz viel aus dem heilpädagogischen Kontext, aber auch Jobcenter, Behörden, also wirklich auch alles, was Behörde ist. Und wo Menschen hinkommen, die zum Teil als sonderbar empfunden werden. Und das haben wir ja alle. Also alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, treffen auf Menschen, wo wir denken, da stimmt aber nicht. Da ist doch irgendwas komisch gerade. Oder wir denken uns, ey, das habe ich doch jetzt gerade, habe ich das jetzt nicht gerade schon mal gesagt? Habe ich das nicht gerade erklärt? Warum rafft die das denn jetzt nicht? Ja, so, oder was wird er denn auf einmal so pampig? Oder was wird die denn auf einmal so blöd? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja. Und da geht es wirklich darum, eine Einschätzung von Menschen mit Besonderheiten, die auf die wir treffen in unserem ganz normalen alltäglichen Job Alltag, habe ich jetzt schon gesagt, alltäglich, du weißt, was ich meine, die einschätzen zu lernen und zu sagen, ah, okay, ich könnte es zu tun haben mit, ja, aufgrund dieses Verhaltens, könnte es sein. Und es geht nicht um Stigmatisierung, es geht nicht darum so, ah, ein Depressiver, oh, eine Schizophrene, oh, ein Autist, ja, darum geht's nicht, sondern eine Idee zu entwickeln von Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen zeigen und dann sich zu überlegen, was wäre ein guter Zugang zu solch einer Art Mensch, um sich selber und den anderen ein bisschen leichter zu machen und gerade wenn wir so intensiv mit Menschen arbeiten, das ein bisschen entspannter zu gestalten alles, weil wir einfach wissen, was wir tun können.
Also wenn jemand so verhaltensoriginell ist, dass ich da
verhaltensoriginell, schönes Wort, ja. Genau. Mhm.
Dass ich da mal so rein pieksen kann und sagen kann, könnte es das sein? Mhm. Oder könnte es das sein? Genau. Oder also das systematisch mal auszuprobieren, genau, und zu merken, okay, eins war es nicht, aber zwei hat gewirkt.
Mhm, genau. Und das ist ganz häufig so, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten, in welcher Form auch immer, ob im Service, Behörde, wie gesagt, ist völlig egal, das ja nicht lernen. Also das lernt ja kein Mensch. Ja, ja, wir lernen Umgang mit Kunden, ja, wir lernen Umgang mit Klienten, ja, wir lernen Umgang mit Bewohnern, aber wir lernen ja nicht wirklich genau hinzugucken und wirklich mal abzuklappern und zu erfragen und zu gucken, mit wem haben wir es denn eigentlich genau zu tun? Und wie, also was genau braucht diese Situation, dieser Mensch und ich auch in der Situation, um da was richtig Gutes, Großes draus zu machen? Und das bieten wir als Weiterbildung an.
Das lernen ja überhaupt sehr wenig, ja, Menschen, ne? Also sei es jetzt im normalen Berufskontext, als Führungskraft, also lernst du ja eigentlich total wenig mit Menschen umzugehen, ja, und das einzuschätzen. Und man ahnt ja gar nicht, auf welche Dinge man so stößt, wenn man anfängt, mit Menschen zu arbeiten, ne?
Ja, also, ja, wirklich. Ne?
Wo man sich dann auch denkt, selbst als jemand, der sich damit auskennt und das beruflich macht, ne, so wie du oder ich arbeite ja auch sehr viel mit Menschen, da stößt man ja auch immer wieder auf Dinge, wo man denkt,
was ist denn jetzt los?
Ja, du denkst, du hast ja schon viel erlebt,
ja,
aber
das ist jetzt... Ja, das stimmt. Ja, wirklich. Ja, es ist wirklich so. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass Menschen da auf eine andere Art nochmal hinschauen können und aber auch ein bisschen Unsicherheiten verlieren können. Ne? Also sicherer werden im Umgang mit Menschen, die nicht ganz so sind wie die anderen. Um das mal so zu formulieren. Und das, finde ich, ist eine ganz gute, gelungene Sache. Da möchte ich mal eben ganz kurz, bevor wir das vergessen, darüber zu sprechen, weil das ist mir eine totale Herzensangelegenheit, Menschen, die nicht so sind wie die anderen.
Mein Podcast.
Ja! Ja, da müssen wir noch unbedingt kurz drüber sprechen, unbedingt.
Ja, sag.
Ja, also, es gibt ein Podcast-Projekt, das wird jetzt über 3 Jahre laufen. Geplant sind 2 Episoden im Monat, im Moment kommt 1 Episode im Monat raus. Das liegt auch ein bisschen daran, ob das gefördert werden wird oder nicht, weil es doch recht zeitintensiv ist. Und dieses Projekt heißt Sag ruhig wir zu uns. Ja, also eigentlich sollte es heißen mit Menschen, der Name wurde mir geklaut. Und dann musste ich mir was anderes überlegen und jetzt heißt es, sag ruhig wir zu uns. Ja, genau.
Sag ruhig wir zu uns, weil, also das klingt so integrativ.
Ja, das ist es auch. Es ist inklusiv hoch 23.000. So soll es auf jeden Fall sein. Ich hoffe, es wird auch so wahrgenommen. Es geht um Menschen, also in diesem Podcast interviewe ich Menschen und spreche mit Menschen, über die sonst eher gesprochen wird. Also das heißt, das schließt ein. Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, Menschen mit Wahrnehmungsbesonderheiten, Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Menschen mit, die von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betroffen sind, Menschen, die von Sucht betroffen sind oder waren und so weiter. Also alle die in unserer Gesellschaft eher so ein bisschen, ja, mit so gerunzelter Stirn, würde ich mal sagen, manchmal betrachtet werden.
Ich habe die erste Folge schon gehört.
Ja.
Mit, sag nochmal den Namen.
Andreas Pennings.
Mit Andreas. Ja. Und Andreas sitzt im Rollstuhl und sagt...
Hat das Locked-In-Syndrom.
Genau, das war es. Genau. Das heißt, der kann nur sehr eingeschränkt kommunizieren.
Also genau, der Andreas hatte mehrere, also ihr müsst auf jeden Fall, jeder, der das jetzt hier hört, muss diese Folge hören, weil die ist toll, wirklich toll. Und 3 Folgen sind raus mittlerweile. Und der Andreas, genau, das Locked-In-Syndrom bedeutet, der hatte aufgrund einer Verwachsung eines wichtigen zuführenden Gefäßes, was genetisch bedingt war, das war nicht klar einfach, dass er das hatte. Das wusste keiner und der war Extremsportler, also hat 4 Stunden am Tag Sport gemacht und hat deswegen dafür gesorgt, dass es so viele umleitende Gefäße gab quasi, dass er das so lange überleben konnte, ohne dass es zu vielen Schlaganfällen kam. Aber irgendwann war es dann leider soweit und er hat aufgrund dieser Verwachsung in einer Nacht sehr, sehr viele Schlaganfälle erlebt, ist ins Koma gefallen und als er erwacht ist, hat er das Locked-In-Syndrom gehabt, was bedeutet, dass alles zwar eingeht und auch richtig verarbeitet wird, aber nichts mehr rausgeht. Also das heißt, er hat alles wahrgenommen, alles gehört, kann alles schmecken, fühlen und so weiter. Aber alles, was Motorik war, war nicht mehr da, bis auf die Augen.
Das ist ja, das muss ja wirklich ein Albtraum sein.
Absolut.
Das heißt, ich nehme alles wahr, bin völlig bei absolut klarem Verstand.
Ja.
Und kann mich nicht bemerkbar machen.
Ja, also wenn ich mir das vorstelle, ich habe als Ergotherapeutin, daher kenne ich Andreas auch, als Ergotherapeutin mit Andreas viele Jahre jetzt gearbeitet auch. Und immer wenn ich mir das vorgestellt habe und wenn wir uns darüber unterhalten haben, habe ich so ein klaustrophobisches Gefühl bekommen irgendwie. Also wo ich dachte, oh Gott, also das ist wirklich, stelle ich mir auch ganz schrecklich vor. Es ist Gott sei Dank sehr schnell rausgefunden worden durch den Bruder von Andreas, der auch Ergotherapeut ist und zur damaligen Zeit in der Schweiz, glaube ich, in der Neurologie gearbeitet hat, der gesagt hat, nee, Moment, der hört uns, ne?
Das muss man ja erstmal mitkriegen, genau. dass derjenige das
mitkriegt. Der hat es sofort erkannt und hat gesagt, der kriegt hier alles mit und der kann hier über die Augen kommunizieren. Und dann wurde halt erstmal durch Blinzeln, dann durch irgendwelche Tafeln mit Buchstaben drauf etc. Und dann irgendwann ist er versorgt worden mit dem Tobii-Eye. Also das ist der Sprachcomputer, den er hat, den er mit seinen Augen bedient. Und das auf eine, finde ich, sehr coole Art, also sehr entspannt. Und das ist anstrengend, ne? Das darf man auch nicht.
Es dauert lange,
ja,
ne?
Ja, es dauert lange, weil ja natürlich, ich meine, wir tippen mit 10 Fingern, wenn wir es gut können. Wenn wir es nicht so gut können, mit 4 Fingern vielleicht, ja. Und wenn wir es ganz schlecht können, mit 2 Fingern. Aber selbst dann tippen wir immer noch mit 2 Fingern. Und Andreas kann halt nur Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe mit den Augen an.
Deshalb hast du eben die Fragen vorher geschickt. Die Podcast-Folge geht dann doch sehr zügig, ja, weil du ihm die Fragen vorher geschickt hast und er hat geantwortet.
Ja.
Aber es ist trotzdem zwischendurch ein bisschen spontan und ich fand, dass die Lebenseinstellung ist ja unglaublich.
Der Typ ist der Hammer. Ehrlich, ist er wirklich. Also es ist wirklich.
Ich würde ja auch so die Wut kriegen. Ich bin ja auch so ein ungeduldiger Typ dann, ne? Wenn ich mir überlege, ich müsste jeden Buchstaben mit meinen Augen ansteuern, dann ich würde das Ding durch die Gegend schmeißen wollen. Gut, geht ja nicht, aber du weißt, was ich meine.
Es ist halt in einem, also was halt auch krass ist, ich hatte mal einen Streit mit Andreas, ne? Also wir hatten mal eine Auseinandersetzung und du kannst den halt platt machen, das ist halt das Gemeine, ne? Also
ja.
Du kannst den halt niederreden, ja. Und er hat halt nicht die Möglichkeit, so schnell darauf zu antworten, wie es der Situation angemessen wäre, ja, in dem Moment. Und wie es halt sich wahrscheinlich innerlich auch anfühlt. Und das ist halt fies, ne? Und das ist auch eine sehr große Herausforderung an die andere Seite, ne? Die Menschen mit Andreas umgehen, einfach wirklich fair zu bleiben und den nicht zu überrollen, ja, mit ihrer Kommunikationswut, ja. Und aber der macht das wirklich gut und der musste Geduld echt lernen auch. Das sagt er auch und war früher auch ganz furchtbar ungeduldig und ist immer noch zum Teil sehr ungeduldig, aber ja, was bleibt ihm übrig, ne? Er macht das auf jeden Fall großartig und die Folge ist wirklich, also ich meine, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben wirklich alles durchgemacht da angefühlt in dieser Folge, ne? Und ja, der ist super. Also der ist toll. Ist auch ein toller Freund.
Ich fand das wirklich gut, weil ich sehe mich ja schon als recht offener Mensch. Ne? Man hat ja immer auch ein sehr gutes Bild von sich selbst, ja.
Das darfst du aber auch haben, Vanessa.
Ja, aber natürlich hab ich mich auch ertappt dann beim Zuhören, dass man ja schon so einen Blick von außen, also es ist auch ein Bild zu sehen, du mit Andreas. Und klar hat man irgendwie so einen eher defizitären Blick. Mhm. Also das musste ich auch so an mir selbst entdecken dann, ne? Selbst bei allem Wohlwollen und aller Selbstreflexion hat man ja doch eher einen Blick auf die Defizite und weil die ja auch so offensichtlich sind, ja.
Das ist mir auch bewusst.
Das war wirklich toll, cool. Also diese Podcast-Folge, ich habe die total gerne.
Der räumt echt auf damit, ne? Aber volle Pulle räumt er auf, ne? Absolut, mit dem Hochdruckreiniger durch die Welt der Vorurteile. Das ist richtig geil. Und das ist auch genau das, worum es ja geht, ne? Also es geht ja auch darum, deswegen heißt der Podcast ja auch jetzt Sag ruhig wir zu uns, weil wir denken immer, wenn wir Menschen im Rollstuhl sehen oder Menschen mit einer Behinderung, wie auch immer geartet, oder mit einem Menschen sprechen, der eventuell Schizophrenie hat, oder den Typen im Park auf der Bank sehen, dann fühlen wir uns so getrennt irgendwie von demjenigen. Ne?
Also, ja, das ist eine gute Beschreibung.
Ne? So getrennt, ne? Als wären wir nicht ein Wir, so, sondern als wären das die und wir. So, und es ist aber nicht so. Es ist einfach nicht so. Wir sind wir. Also es gibt nur ein Wir. Es gibt nicht ein Wir und die. Ja, das ist nicht so. Und es ist, das Wir ist vielfältig und das hat viele Gesichter. Und es gibt so viele Dinge, die uns miteinander verbinden und die uns so ähnlich sein lassen. Also, ich meine, hör dir Andreas an, ja. Der geht zum Fußball, der macht keine Ahnung, was der für sein. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ja, weil es einfach zu spannend ist, um es jetzt zu erzählen. Aber was er alles so macht, das ist ja nicht, oder wie er auch die Welt betrachtet zum Teil, das ist ja nicht anders, als du oder ich die Welt betrachten würden. Nee. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Und es gibt immer mehr Gemeinsamkeiten als das, was uns trennt. Nur das, was uns trennt, sieht so vordergründig aus. Und das ist, finde ich, schade, weil uns das wirklich dann trennt irgendwann voneinander. Und das muss nicht sein. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir doch mal so ein Podcast-Projekt.
So. Den Podcast verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Yay! Juhu! Nach diesem kleinen Werbeblock möchte ich aber dennoch nochmal die Abbiegung.
Ja, na komm schon. Das muss aber auch sein jetzt.
Ja, ja. Und zwar zwei Fragen habe ich da noch. Zum einen, du machst ja auch Deeskalationstraining zum Beispiel für die Deutsche Bahn. Und da würde mich einfach nur mal interessieren, wie funktioniert denn das? Also wenn ich jetzt so einen renitenten Fahrgast habe oder irgendwelche Leute auch, die sich in Gruppen zum Beispiel nicht benehmen können. Ne? Ich bin damals vorm Studium immer schön mit dem Sauerland-Express ins Sauerland und naja, je nachdem, wie angetrunken die Leute waren, ja, oder manchmal waren sie auch, manchmal waren sie auch nicht angetrunken, da war es dann Charakter, waren dann da Aggressionen vorhanden, ne? Also sowohl in Gruppen, aber es gibt ja auch einzelne Leute, die dann super aggressiv sind.
Auf jeden Fall.
Was macht man da?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, ne? Also es gibt einen sogenannten Gefahrenradar, ne? Und das ist ganz wichtig, dass die Deutsche Bahnmitarbeiter, die heißen übrigens nicht mehr Schaffner, die heißen mittlerweile Keen, ne? Also auf jeden Fall, ich bin für die DB Regio bin ich ja nur unterwegs, ist ja nur regional. Keen, Kundenbetreuer im Nahverkehr.
K-I-N.
K-I-N, Keen, genau. Aha. Und ich war auch zuerst total irritiert, aber man gewöhnt sich dran. Ne?
Ist ja auch so ein bisschen künstlich, aber okay.
Ja, okay. Ne? Und haben, wie gesagt, also wenn die das schon lange machen, die haben halt, und ich fand die auch also wirklich fast durch die Bank alle gut bis jetzt, die ich kennengelernt habe, ganz ehrlich. Und war ganz beeindruckt bisher. Und es waren ja schon viele jetzt auch, ne, mit denen ich zu tun hatte. Und die haben halt ein Gefahrenradar und der sagt denen schon relativ deutlich, das ist ein Mensch, der könnte mir in irgendeiner Form gefährlich werden, das könnte jetzt seltsam werden. Und dann haben die Möglichkeit zu entscheiden, wie die mit dem umgehen. Also die können tatsächlich, wenn die sagen, stark alkoholisierter Fahrgast, ja, oder Gruppe, also gerade auch Frauen, ne, die zu einer Männergruppe irgendwie, also gerade nachts oder so, an einer Männergruppe vorbeilaufen oder da kontrollieren möchten, die verzichten darauf zum Teil. Wenn die zu stark alkoholisiert sind, die Typen, und die haben das Gefühl, das Aggressionspotenzial ist da sehr hoch, das Erregungslevel ist schon relativ hoch, gehen die da nicht hin. Und das ist auch in Ordnung. Also das ist auch angeraten mittlerweile. Das ist die beste Deeskalationsstrategie in dieser Situation, sich fernzuhalten. Das Gleiche gilt bei Hooligans zum Beispiel. Ja, also da geht auch keiner kontrollieren. Das wäre auch nicht
das unbedingt... Das heißt, da sollte ich mich auch als anderer Fahrgast, sollte ich dann da einfach einen anderen Waggon aufsuchen.
Richtig. Und es ist sogar auch oft so, dass die Hooligans in einen sehr separaten Waggon direkt schon geschleust werden. Und da macht es auch Sinn, als Fahrgast zu gucken, da nicht zwischen zu geraten. Ja. Aber es ist generell so, dass den Keen, natürlich ist es deren Job zu kontrollieren und das machen sie auch sehr konsequent, finde ich. Also auch in Situationen, die benennen auch Situationen und sagen, ja, dann war das und so. Aber da habe ich mir keine Sorgen gemacht, wo ich da sitze und denke, echt nicht? Also ich hätte mir Sorgen gemacht in dieser Situation. Aber gut, okay. Die sind sehr hart gesotten zum Teil. Und die sind kundenorientiert, serviceorientiert, freundlich, haben natürlich auch Hausrecht dort. Ja, also die können natürlich auch die Fahrgäste des Zuges verweisen, es sei denn, es ist eine irgendwie gefährdete Gruppe, wie zum Beispiel Schwangere oder behinderte Menschen oder alte Menschen, die irgendwie am Rollator gehen oder sehr, sehr stark Alkoholisierte dürfen auch nicht von der Fahrt ausgeschlossen werden. Aber ansonsten dürfen die sagen, okay, dann steigen Sie bitte jetzt an der nächsten Haltestelle aus. So, dann können die sagen, wir holen die Polizei oder wir rufen die Polizei. Aber es ist immer die Frage, ob der Aufwand sich lohnt für irgendwie ein paar Euro 50, ja. Aber im Endeffekt ist es so, dass sie versuchen, sich nicht auf den Streit einzulassen, dass sie ruhig bleiben, dass sie sagen, das und das möchten wir gerne von Ihnen, wir möchten Ihren Ausweis sehen, das sind die Konsequenzen, wenn das nicht passiert, und dann gehen die halt, ne?
Also wäre das doch ein Ratschlag für den Alltag? Also zum einen natürlich sich der Situation zu entziehen, aber wenn ich mich jetzt entscheide, das nicht zu tun oder vielleicht die Situation das auch nicht hergibt, dann einfach auf der Sachebene zu bleiben?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das macht wirklich am meisten Sinn. Also auch zu wiederholen, was man gehört hat, um dem anderen auch zu zeigen, okay, ich habe das verstanden. Und auch ruhig mal zuzustimmen. Also auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist totaler Mumpitz, was derjenige erzählt. Einfach so, oh, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Da würde ich mich auch aufregen. Weil, jetzt versetz dich kurz in die Situation, was passiert dir, wenn du dich furchtbar aufregst? Was brauchst du dann?
Ich möchte erstmal wahrgenommen werden, ja, mit dieser Emotion.
Genau. Wahrgenommen, verstanden. Und am allergeilsten ist noch, wenn jemand sagt, hast du voll recht. Kann ich total nachvollziehen. Dann ist erstmal so, und das aber auch so meint, ne? Also das darf nicht gespielt sein, natürlich nicht, weil das ist natürlich Öl ins Feuer gießen, ne? Aber das ist genau, ich nehme das wahr, so, und es ist okay, so. Also das ist erstmal in Ordnung. Ich nehme das wahr und ich kann das auch nachvollziehen, so. Und dann, wenn derjenige sich wieder runtergefahren hat, dann kann man ja nochmal anders ins Gespräch gehen. Aber erstmal geht's ja darum, denjenigen runterzufahren. Und wenn zum Beispiel wir machen da Rollenspiele, ne? Ich bin dann der total abgefuckte Fahrgast, der da sitzt und es ist Verspätung und ich habe einen wichtigen Business-Termin und ich stehe da schon seit einer halben Stunde und es hat mich keiner informiert, wann es weitergeht. So, da ist natürlich mein Stresslevel auf 180.000.
Ich wäre sehr geeignet für dieses Rollenspiel.
Ja, ich auch. Ich bin da auch total geeignet, weil ich kann sowas wirklich also auch ganz Fahrgast schlecht. Sein. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ne? So, und dann ist halt die Frage, was passiert da? Und dann kommen die an und wenn die natürlich solche Sachen sagen, wie, ich meine, die sind klar, das ist eine Vorführsituation da. Die Kollegen gucken auf die, ja. Das ist echt schwierig, wirklich, ne? So, und dann sagen die solche Sachen wie, ja, aber ich habe den Zug ja nicht dazu gebracht, dass er stehen bleiben. Dann ist es natürlich nicht hilfreich, weil ich dann richtig aus der Hose springe und sage, jetzt werden sie auch noch pampig hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn hier für ein Saftladen und so? Ja, so. Sobald aber kommt, ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist richtig blöd. Wir suchen jetzt nach einer Lösung. Warten Sie mal kurz. Ich weiß es wirklich auch nicht genau, was passiert ist. Ich telefoniere kurz für Sie, ja. Und wenn die dann 3 Meter weggehen und so tun, als würden die telefonieren und dann sagen, ah ja, okay, ja. Aber sagt ihr uns denn bitte Bescheid, sobald ihr was wisst, ja, alles klar, und dann wieder zurückkommen, reicht das ja schon. Dann sitze ich da als Fahrgast und denke mir, naja, immerhin hat sie sich für mich in Bewegung gesetzt, ja. Das ist ja schon mal gut. Und wenn die dann noch sagt, wissen Sie was, ich weiß, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Sie kriegen jetzt erstmal hier einen Taxigutschein.
Was, die telefonieren gar nicht richtig? Genau.
Doch, aber in der Situation geht das ja nicht.
Ach so.
Na, und wenn dann noch kommt, hier Taxigutschein, und wenn dann noch kommt, irgendwie, wir kümmern uns sofort darum, dass sie an der nächsten Stelle abgeholt werden von einem Taxi und zu ihrem Business-Termin gebracht werden. Und das können die, ne? Also das können die nicht immer, aber wenn die merken, da rastet jemand gleich aus, haben sie schon solche Möglichkeiten, dann ist doch alles super gelaufen. Und das können die. Also ganz, ganz viele können das und machen das total gut. So. Und wenn ich mich dann im Ton vergreife, werde ich auch mal kurz eben darauf hingewiesen, dass es schön wäre, wenn ich freundlich bliebe, weil sie sind auch freundlich. Und dass man das dann doch viel besser klären kann.
Ja. Ist es nicht auch so, ich habe mal gehört, dass wenn ich in dieser Erregungssituation bin, ja, dass es ja auch gar nichts bringt, da irgendwie auf die Sachebene zu springen, weil dann hier so mein Steinzeithirn da am Anschlag kommt ist?
Auf den Eskalationsgrad an. Also es gibt eine Eskalationskurve und die ist ganz schön irgendwie. Da siehst du das nämlich. Und da gibt es so eine Spanne, so eine Zeitspanne quasi bis zu einem bestimmten, wie nennt man das, bis zu einer bestimmten Höhe, sage ich mal, Erregungshöhe oder bis zu einem bestimmten Erregungslevel, ist noch Ansprechbarkeit vorhanden.
Da, ja. Da funktioniert
da
das
funktioniert es gut.
Noch.
Genau. Ja. Und wenn es darüber hinaus ist, ist das erstmal tatsächlich nicht mehr, geht es nicht mehr. Also logische Argumente, da braucht man damit nicht kommen. Da braucht man echt nicht mitkommen. Dann einfach erstmal auspowern lassen, erzählen lassen, nicken, Verständnis suggerieren. Ja, verstehe ich. Ja, super doof. Ja. Und wenn dir jemand zu nahe kommt, gehen. Also das ist halt auch immer das Mittel der Wahl. Also oberste Prämisse bei Deeskalation ist nicht kämpfen. Also wenn ich mit einem Kampfgedanken in eine drohende, eskalierende Situation hineingehe, bin ich da falsch. Es geht nicht um Gewinnen. Also wirklich niemals. Bei einer Deeskalation geht es nicht um Gewinnen. Es geht darum, dass nachher beide als Gewinner da rausgehen und nicht, dass ich hier gewinne. Darum geht's nicht.
Jetzt hast du ja gesagt, die Kunst ist ja, Eskalation gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja. Ne? Und da gibt's ja Situationen sowohl im Arbeitskontext, ne, wo ich Eskalation gar nicht entstehen lassen kann, aber auch im privaten Kontext.
Ja.
Das ist aber natürlich nicht immer einfach, wenn ich selbst emotional involviert bin. Also ich nenne mal so den Klassiker, ne? Man hat sich so als Paar getrennt, ja, und jetzt gibt's noch Dinge zu regeln. Und dahinter stehen ja eigentlich auch immer, also es ist ja eigentlich immer nur Symbolpolitik, ne? Es geht ja jetzt nicht um den Sessel und es geht ja jetzt auch nicht um das Auto oder um was auch immer da zu klären ist.
Es geht darum, dass meine Bedürfnisse mal wieder nicht richtig wahrgenommen werden.
Das hast du ja noch nie wirklich gemacht.
Genau.
Du hast mich die ganze Zeit, hast du mich immer, dass ich das überhaupt so lange ausgehalten habe mit dir.
Jetzt zeigst du nämlich dein wahres Gesicht. Wir lachen nur deswegen darüber, weil wir gerade in der Situation sind. Das ist ja auch klar, ne? Und wie das so, puh, ey. Ja.
Ja.
Also da ist auf jeden Fall ein ganz guter Rat ist Abstand. Also wenn ich merke, es schaukelt sich hoch, zu versuchen, ja, zu atmen. Also atmen ist eine ganz fantastische Sache. Wenn ich merke, dass ich mich gerade aufrege, also bewusst zu atmen oder das Logikzentrum zu stimulieren, den anderen reden zu lassen und zu denken, 113, 102, 100 und so weiter, ja.
Also einfach die Primzahl,
einfach oder so in 11er Schritten zurückrechnen, ja, sowas, um wirklich das Logikzentrum mal so richtig auf Vordermann zu polieren, irgendwie, um dann wieder, also wirklich das so als Rauschen an dir vorbeigehen zu lassen, das zu versuchen. Ja. Das hat nichts mit Mangel an Wertschätzung zu tun, sondern ist wirklich eine ganz gute, ein ganz guter
Satz. Weil die Sache ist ja, also im Kopf weiß ich ja, dass es klug ist, nicht da jetzt darauf einzusteigen. Aber es ist mir ein inneres Bedürfnis. Ich kann das jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Diese ewigen Anschuldigungen, die sie ja schon immer gemacht hat, ne? Und du mir immer mit diesen Anschuldigungen gekommen bist, da muss ich jetzt mal zurückschießen, das geht jetzt nicht.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Das geht wirklich von 0 auf 180. Das ist eine Senkrechtkurve. Das ist ein Strich. Ne? Also ein gerader Strich. Ne? Einfach nur so ein horizontaler, vertikal. Vertikaler gerader Strich, der schießt einfach nur irgendwie ins Nichts.
Und der andere hat noch gar nichts gesagt. Er hat nur angefangen, so zu atmen.
Ja, genau. Und da ist wirklich, also da würde ich dazu tendieren zu sagen, nehmt euch jemanden dazu. Ja, wenn ihr solche Dinge besprecht. Also habt irgendwie einen Moderator dabei, der nicht unbedingt der beste Freund des einen Partners ist. Das ist vielleicht auch nicht so ratsam. Oder wirklich atmet, wenn es in dem Moment anfängt und ihr merkt, echt Erregungsniveau steigt ins Unermessliche, das Gespräch beenden, zu sagen, okay, ich merke, ich reg mich gerade furchtbar auf, lass uns später nochmal telefonieren. Wirklich zu versuchen, da rauszukommen, weil ich glaube, da ist selbst Sachebene nicht mehr möglich. Also da ist so, lass uns doch mal versuchen, das auf die sachliche Ebene, ja, du kannst mich mal mit deiner sachlichen Ebene, ja. So, dann, das ist ja auch die Frage, wie der andere dann...
Das Schlimme ist ja auch, wenn der andere dann so künstlich verständnisvoll wird, ne?
Ja. Okay, also meinst du künstlich verständnisvoll oder meinst du suffisant? Also meinst du sowas wie, ach so, ja, ja, dann können wir das ja vielleicht, also so dieses Geseiere so ein bisschen, oder meinst du dieses, nee, ist klar, na klar, dann machen wir das doch so, wie du das willst, das ist klar.
Nee, ich meine das so, dass, jetzt fängt er an, hier Ich-Botschaften zu formulieren, weil man muss ja Ich-Botschaften formulieren.
Ach so.
Ne? Das ist so ein bisschen wie beim Bestatter, der dann so professionell betroffen wird. Ne? Okay. Das aber überhaupt gar nicht so meint.
Der es nicht fühlt.
Und der siehst es fühlt, ja. Sondern der einfach nur denkt, oh, das ist ein Kandidat für den Vollholzsack.
Ja. Und gleich esse ich Gulasch. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also es gibt da sicherlich ganz viele Möglichkeiten, über die ich mich aufregen kann. Aber wenn ich vielleicht gut vorbereitet in so ein Gespräch gehe und mir denke, nun ja, es ist ja nun mein Ex-Partner. Also der hat oder die hat keine Macht mehr über mich und mein Leben, ja. Und ich räume demjenigen die auch einfach nicht mehr ein. Und ich möchte mich davon nicht provozieren lassen. Ich bleibe ruhig. Soweit es eben geht. Und wenn ich merke, es geht nicht mehr, gehe ich aus dem Gespräch raus und atme erstmal ungefähr 7,5 Stunden. Dann ist es ja auch in Ordnung.
Und zähle von 1.000.038 in 11er Schritten zurück.
Das könnte man echt mal laut machen eigentlich, ne? Wenn derjenige dann irgendwann blüht, 113, 101, 113. Mal gucken, was dann passiert. Was übrigens ja auch funktioniert, ne? Also unerwartete Dinge tun, reißt ja auch Menschen raus aus einer aus einem eskalierenden Flow, ne? Also einfach die Arme hochzureißen und zu sagen, süß, süß, süß oder so, ja. Also, dass derjenige so einen Moment innehält und denkt, hä? Was ist denn jetzt? Ja? Was macht sie denn? Aber in dem Moment, wo was macht sie denn im Gehirn passiert, passiert was im Gehirn. Da wird nachgedacht. Und das ist gut. Und da kann man dann nochmal...
Also ich muss mir ein Repertoire an abstrusen Verhaltensweisen zulegen.
Absolut. Ja. Also das ist wirklich geil. Ich habe das mal mit den FSJlern, aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr, ein Deeskalationstraining gemacht auch. Und da mussten die alle, also ich habe so rumgewütet und so, und die mussten sich so in so eine Reihe aufstellen und sind dann so nach und nach zu mir gekommen und mussten irgendwelche verrückten Sachen tun, ne, um mich da rauszureißen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so gelacht. Ne, es war so witzig einfach. Und ich war so überzeugt davon, dass ich wütend bleibe. Und ich hatte gar keine Chance. Natürlich war ich auch nicht echt wütend. Und meine Hormone waren nicht die, die man normalerweise hat, wenn man eskaliert. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Also einfach Dinge tun, die überraschend sind. Oder einhaken und sagen, das, was du gerade gesagt hast, Und derjenige so, hä, was habe ich denn gerade gesagt? Das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich nämlich auch so. Ehrlich, also das ist genau das, so sehe ich das auch. Derjenige, was habe ich denn gerade gesagt? Und fängt halt an nachzudenken. Sowas ist ganz klug. Ne? Sowas kann man gut machen. Und es macht auch ein bisschen Spaß.
Um jetzt mal zur Ausgangsfrage zurückzukommen.
Aber sag mal, wie lange haben wir denn noch Zeit? Reden wir nicht schon ganz furchtbar lange? Meinst du, die Menschen wollen 3,5 Stunden Katja und Vanessa zuhören?
Nee. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss hier. Okay. Das war unerträglich, das ist das, ja. Aber die Ausgangsfrage müssen wir noch beantworten. Ja. Wann haut eine Deeskalationstrainerin zurück?
Wenn ich mich bedroht fühle. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich keine andere Chance mehr habe, mein Leben zu retten. Dann würde ich zurückhauen. Ansonsten gibt's... Also was halt zurückhauen, ne? Also zurückhauen impliziert, mich hat gerade jemand geschlagen.
Ja. Oder... will mich schlagen oder hat nicht körperliche Gewalt ausgeübt und ich kann mir nur anders zu helfen wissen, als zurückzuschlagen, weil mir andere Mittel fehlen. Aber das passiert dir nicht, weil du bist ja Deeskalationstrainer.
Naja, was ja nicht heißt, dass ich nicht auch mal ausflippe, ne? Also ich weiß noch, dass ich vor, kleine Anekdote zum Schluss, weil sie wirklich lustig ist. Also ich meine das wirklich ernst. Also wenn ich müsste mich extrem bedroht fühlen oder das Leben eines anderen müsste extrem bedroht sein und ich würde keine andere Chance sehen, als körperliche Gewalt anzuwenden, um mich oder denjenigen zu schützen. Das wäre sicherlich eine Situation, in der mir das passieren würde. Ne? Aber dass ich Leute zum Ausflippen bringe, das kann ich gut. Ne? Also das kann ich total gut. Ich hatte vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 1,5 Jahren oder 2 Jahren, da war ich mit einer Freundin zusammen im Wald und da ist mein Hund in einen anderen Hund quasi reingerannt. Ich habe das nicht gesehen. Also der kam so um die Ecke und ich hätte meinen Hund angeleint, weil meine Hündin ist ein bisschen assi manchmal, was andere Hunde betrifft. Und manchmal ist sie super nett, manchmal ist sie ganz fies. Und es ist schwer einzuschätzen, vor allen Dingen, wenn ich vorher nicht sehe, was passiert. Ne? Und es ergab sich irgendwie so. Also die rannte los und ich denke, was ist denn los? Und rennt halt in den anderen Hund rein und dann kommt da so ein Typ an und schreit sofort los und brüllt irgendwie, das wäre ja wohl, und tritt nach meinem Hund, was ich auch sogar noch nachvollziehen konnte, weil er dachte sicherlich, meine Hündin würde jetzt aggressiv werden, ja, also würde jetzt beißen. Und hat sie halt so ein bisschen weggekickt. Das fand ich okay. Also fand ich tatsächlich eine angemessene Reaktion. Dann stand er aber auf jeden Fall vor mir und hatte so ein ganz hochrotes Gesicht. Also so ein Bluthochdruckkandidat. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja, Entschuldigung, es tut mir total leid, tut mir wirklich leid. Und dann hat er mir irgendwie erzählt, ich hätte meinen Hund überhaupt nicht unter Kontrolle. Und solche Leute wie ich sollten keinen Hund haben und so weiter. Und ließ es dann halt nicht gut sein. Und dann bin ich, das kann ich gut, wenn ich so richtig also das wird so ätzend dann, ne? Also ich bin dann so, ja, natürlich, ne? Also so ganz, so eine überhebliche.
Das ist ja noch schlimmer, als ob du zurückschreibst.
Ganz schlimm, ja. Und dann habe ich ihn noch darauf aufmerksam gemacht, dass er doch mal den Arzt aufsuchen soll, weil ich hätte das Gefühl, er hätte definitiv Bluthochdruck. Weil bei dieser ungesunden Gesichtsfarbe könnte ich mir nicht vorstellen, dass das noch okay ist. Und dann ist er natürlich immer weiter ausgeflippt, hat sich total hochgefahren. Und das Lustigste war, dass ich zu meiner Freundin vorher gesagt habe, ey, ich bin die Eskalationstrainerin. Weil die sagte, oh Katja, der ist total... Ich so, hey, ich bin die Eskalationstrainerin. Und dann habe ich den mal eben kurz sowas von hochgefahren und dann ist er fluchend und schreiend von dannen gezogen. Und ja, ich war auch auf 180, aber bin halt ruhig geblieben, aber das war natürlich...
Hat der ein bisschen innere Befriedigung verschafft?
Ja, also ich musste erst grinsen, ne? Ich bin ja nicht so böse mit mir, wenn sowas passiert ist, ne? Also das habe ich gar nicht, wirklich nicht. Ich bin nicht oft böse mit mir. Oder denk dann, boah, du bist ja schlimm oder so. Erst musste ich ein bisschen grinsen und dann habe ich gedacht... Also das hättest du aber eigentlich, das kannst du aber eigentlich besser. Ja, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen witzig. Ja, doch ein bisschen, doch wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ein bisschen innere Befriedigung hat es mir schon verschafft. Doch, ja.
In diesem Sinne.
So innere Befriedigung und so. Ja, es war mir ein Fest.
Ja, 1,5 Stunden, Katja.
Wow. Okay, also da vielleicht kannst du noch ein bisschen was rausschneiden. Es gibt bestimmt hier eine oder andere Passage, die nicht so spannend war.
So die Mitte von Minute 14 bis Stunde 32.
Also, es haben jetzt alle gehört, wie lange dieser Podcast dauert. Und wenn da jetzt nachher steht, irgendwie 31 Minuten, dann wissen die, wie viel rausgeschnitten ist.
Das
schreibe ich auch auf. Ach so, okay, ja, das ist ja doof.
Okay. So. Gut, machen wir es kurz.
Ja, ciao.
Gut, tschüss. Warte, ich mach noch mal an. Wir sind die ganze Zeit. Es gab keinerlei Stringenz in diesem Podcast.
Nee, überhaupt nicht. Das war so ein typisches niederrheinisches von Höxgen auf Stöxgen. Das ist geil. Vor allem vorher so, ja, wir müssen schon überlegen, dass das Ganze auch irgendwie so ein rundes.
Dass es auch einen roten Faden gibt und so.
Das hat voll gut geklappt.
Vor allem ist meine Wäsche total nass geworden. Es hat voll geregnet in der Zwischenzeit.
Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt.
Ja.
Hat es geregnet?
Ja. Okay, jetzt aber. Tschüss.